entschieden zu folgen Jesus. Was habe ich davon? Welche Vorteile habe ich, wenn ich entschieden bin, radikal bin? Wahrscheinlich habe ich nur noch Kämpfe, nur noch Stress. Die Welt liegt hinter mir. Wir haben schön gesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Mein Thema heute ist die Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu. Was habe ich davon? Aber zuerst mal lade ich ganz herzlich ein. Wir hören nicht mehr im Gottesdiensten auf. Wir haben ständig, also permanent neue Themen, interessante Themen, und ich lade dich ganz herzlich ein. Freitag wird das Thema sein, also die Kaderschmiede Gottes. Stark sein in dem Herrn, zugerüstet. Beim Herrn Jesus in der Schule sein. Der Herr Jesus trainiert dich sein. Also das ist jetzt der Einstieg heute Abend oder heute Nachmittag. Die Frage, was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich diesen hohen Preis bezahle, ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Was habe ich davon? Wir werden der Frage nachgehen. Bleib dabei. Dann am Samstag wird das Thema sein, jeder muss Feuerproben bestehen. Was habe ich davon? Von diesen ganzen Feuerproben, von all diesem ganzen Stress. Hast du es? Ja, weiß ich nicht. Einen Moment. Vielleicht ist jetzt besser. Ja. Weiß ich nicht, jetzt. Okay, Tontechnik. 1, 2, 3. So, jetzt bin ich da. Also ganz herzlich eingeladen zu den nächsten Themen. Habt ihr ja gehört oder könnt nachlesen im Internet oder habt auch die Zettel. Was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Was habe ich davon, wenn ich entschieden bin, wenn ich radikal bin, wenn ich alles investiere, wenn ich absage, wenn ich das Kreuz auf mich nicht nehme, wenn ich den ganzen Weg gehe und nur noch Jesus, 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 Jesus. Was habe ich davon? Denkt drüber nach. So. Jeder muss durch Feuerproben gehen oder Feuerproben bestehen. Das wird das Thema sein am Samstag und am Sonntag. Gott will dir vorangehen. Halleluja. Das ist der Abschluss. Also da gehe ich nicht allein. Mit mir geht jemand mit. Was sind die Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu? Denkt drüber nach. Was kommt mir dabei raus? Ich predige da mal auf dem Schlossplatz in Stuttgart und da kommt jemand. Ja, weißt du gibst dich so hin. Was springt dir dabei raus? Aber das ist sehr viel. Ewiges Leben. Das ist mal das eine, was dabei rausspringt. Ewiges Leben. Wenn ich Gott gehorche, Gott diene, also in meiner Bibel heißt, wer Gott dient, der dient ihm nicht umsonst. Der gibt nicht umsonst. Wir geben alle noch viel zu wenig uns Gott hin. Wir könnten noch radikaler sein und es würde noch mehr rausspringen. Ich ermutige jeden. Die Begleiterscheinungen des Gehorsams, der Hingabe an Jesus, des Glaubens, des vollen Vertrauens, sich von Gott führen zu lassen, übernatürliches Leben. Was habe ich davon? Wenn ich meine Hand Jesus gebe und sage, Jesus, wo du hingehst, da will ich sein und was du tust, das will ich auch tun. Der Glaube entsteht, wenn wir Gottes Wort hören, uns motivieren lassen. Wenn du das tust, kriegst du das. So steht es in der Werbung immer wieder, im Angebot. Auch der Teufel arbeitet mit der gleichen Methode. Wenn du niederfällst, dann will ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Also was habe ich davon, von der Nachfolge, von meinem Einsatz, von meinen Gebeten, von meinem Loben, von meinem Singen, von meiner Anbetung. Der Glaube, wie entsteht der Glaube? Zuerst einmal ganz kurz, wie werde ich überhaupt Nachfolger Jesu? Ich werde gerufen. Und zwar jeder Einzelne wird individuell, persönlich vom Heiland gerufen. Komm, folge mir nach. Jesus hat seine Jünger, nach jeder Gebetsnacht hat er jedes Mal einen anderen Jünger herausgerufen. Petrus, du, Andreas, Thomas, Johannes, Nathanael. Was kann Gutes aus Nazareth kommen, verstehst du? Aber der hat dann gelernt und entdeckt, dass er profitiert. Auf seiner Hochzeit ist der Wein ausgegangen. Und das war gut, dass man Jesus gehabt hat. Dass er so ein Nothelfer war in der kritischen Stunde und Situation. Was habe ich davon, wenn ich an Jesus glaube, mich an das Wort Gottes festhalte, das Wort Gottes nicht aufgebe? Zuerst mal, ich habe Erlösung. Das ist das Größte, was es gibt. Ich bin erlöst. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Das ist mein Teil, aber was ist Gottes Anteil an der Hingabe, meiner Hingabe? Wenn ich etwas gebe, kriege ich ja was zurück. Das ist das Gewöhnliche, das Normale. Was springt mir aber dabei raus? Sehr viel. Freude, Frieden, Ruhe, Gelassenheit. Mittendrin im Sturm, im Auge des Orkans, da bin ich geborgen und ruhig und gelassen. Kann ich sein? Sollten wir zumindest sein? Echter Glaube ist eine Beziehung zu Jesus. Nicht nur ich bin entschieden, sondern ich habe einen Kontakt, engen Kontakt. Ich höre seinen Puls. So, ich werde von Gott bestätigt. Ich gehe nicht auf meinen eigenen Antrieb, sondern ich habe Autorität und Vollmacht. Auch das ist, was habe ich davon? Was habe ich davon? Ich werde ergänzt in all meinen Situationen vom allmächtigen Gott. Das ist sehr viel. Meine Ergänzung ist er. Er unterstützt mich in all dem, was ich unternehme, was ich vorhabe. Er bestätigt mich. Es ist recht so. Und es ist gut, wenn ich einen Vater habe, der mir auf die Schulter klopft und sagt, Junge, mach's. Das ist in Ordnung. Das hat mir sehr gut getan, wenn ich manchmal Entscheidungen treffen musste und dann mein Vater mir gesagt hat, mach's, das ist in Ordnung. Das ist gut. Ich unterstütze dich. Und ich gehe sogar mit. Ich weiß noch, wie mein Vater bei der Lehrstelle mit mir mitgefahren ist und mich begleitet hat. Und ich übergebe ihnen meinen Sohn. Verstehst du? Das war ein Erlebnis. Mein Vater übergibt mich meinem Lehrherrn. Nur als Beispiel. So, was habe ich vom Glauben? Von dem, dass ich mich Gott hingebe, dass ich verzichte auf materielle Werte, dass ich nur noch nach innen mich kehre und nachdenke, wir reifen. Also ich habe geistliche Reife, wenn ich Jesus bedingungslos nachfolge. Lass uns nur drüber nachdenken. Was sind die Begleiterscheinungen der Nachfolge? Was steckt dahinter? Weißt du, ich kann glauben. Nicht jeder kann glauben. Glaube ist nicht jedermanns Ding. Ich kann meine Augen zuschließen und kann vertrauen, der Vater macht es. Ich habe einen guten Vater, der dann für mich sorgt, der sich um mich kümmert, auf den ich mich verlassen kann. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das habe ich vom Glauben. Also ich kann sehen, ich kann glauben, ich kann vertrauen, ich kann wissen, es wird alles recht werden. Normalerweise, wenn ich keinen Gott hätte, hätte ich keine Hoffnung. Und das ist mein Plus. Was habe ich von der Nachfolge? Ich habe Hoffnung in kritischen Stunden, in kritischen Situationen. Eine Hoffnung, die Menschen gar nicht kennen, gar keine Ahnung haben. Ich kann glauben, ich kann mich verlassen. Mein Herr weiß, er wird mich nicht in den Stich lassen. So, das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Was habe ich davon, wenn ich mir bewusst mache immer, Gott ist gegenwärtig, wenn ich Entscheidungen treffe und mich auf den Herrn stütze und sage, ich verlasse mich blind auf den Herrn, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich stehe wieder auf. Das ist es. Die Begleiterscheinung von der Nachfolge Jesus, dass man hinfällt, und das ist normal, dass wir hinfallen, aber wir stehen auch wieder auf. Und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. So, wir haben den Heiligen Geist. Was darf ich davon? Und das ist die größte Gabe überhaupt, die es überhaupt gibt auf dieser Erde, was ein Mensch empfangen kann. Gott aufnehmen, den Heiligen Geist in sich aufnehmen und dann Bewusstsein, Gott ist gegenwärtig. Wo ich auch hingehe, ich bin nicht allein. Gott ist bei mir. Und ich kann mich auf Gott verlassen. Jede Stunde, jeden Tag, jede Nacht. Preist dem Herrn. Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Wer das nicht kennt, der sagt, wie geht's weiter? Der macht Versuche, Untersuchungen, Prüfungen, Diagnosen, analysiert. Aber der, wo Gott vertraut, der weiß, der Herr hat's angefangen, der Herr wird's vollenden. Das ist die Folge der Begleiterscheinungen. Der Heilige Geist gibt mir Gewissheiten, Überzeugungen, Sicherheiten. Ich bin sicher. Selbst wenn die mich aus dem Schiff rauswerfen, wie beim Jona, der Fisch kommt und fängt und verschluckt mich. So, wer das nicht kennt, dem ist Führung, Gewissheit, Heilsgewissheit, Friede und Freude ein Fremdwort. Oder wenn wir jetzt vom Glauben sprechen, alles Fremdsprache. Das muss alles übersetzt werden. Was habe ich vom Glauben? Was habe ich von der Nachfolge? Vor allem, wenn ich bedingungslos Jesus nachfolge. Nur so mitlaufen, wenn es gut geht, aber wenn ich Jesus nachfolge, habe ich auch in schlechten Tagen, in schlechten Stunden Kraft und Energie, kann ich bestehen. So, das kann man den Menschen nicht erklären. Und wie macht er das bloß? In Johannes Kapitel 20, Vers 29 heißt es darum, Thomas, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was habe ich von der Nachfolge? Glaube ist ein inneres Sehen. Das kann man niemand erklären. Wenn jemand, der glaubt, der weiß mehr als der, der nicht glaubt. Das ist genauso, wenn du nicht lesen kannst, wenn du ein Analphabet bist. Man kann dir Bücher vor die Nase stellen, ganze Bibliothek dir schenken. Du wirst gar nicht zurechtkommen. Du kannst nicht lesen. Aber wohl dem, der lesen kann, der sogar fremde Sprachen lesen kann und jede fremde Sprache eröffnet dir eine ganz neue Welt. Wenn du Englisch kannst, kannst du plötzlich ja die ganze englische Welt verstehen und Französisch oder was andere Sprachen auch sein mögen, plötzlich erschließen sich die Welten. Und genauso ist, wenn du den Heiligen Geist hast, siehst du Dinge, die die anderen nicht sehen, die die anderen nur vermuten. Es könnte was sein. Die wahre Nachfolge geschieht im Geist, ist menschlich unsichtbar, unfassbar. Der Glaube ist so wie ein Wind. Du hörst, dass da ist, dass was ist. Du kannst vielleicht noch sehen nachher an der Wetterfahne, von welcher Richtung er kommt, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Aber wenn du dein Segel ausspannst, verstehst du, und dann wirst du getrieben. Der Wind des Geistes, des Heiligen Geistes führt und leitet uns. So, die Nachfolger Jesu hören die Stimme des Herrn. Die können es erklären, was es ist, nicht nur aus welcher Richtung es kommt. Das ist das Letzte schon, der letzte Moment. Du weißt also Nord, Ost, West. Aber wenn du spürst, was die Stimme Gottes ist. Jesus sagt im Johannes 3 über den Heiligen Geist, du hörst nach Nikodemus das Säuseln, du ahnst es, du spürst es an deinem Fleisch, aber du weißt nicht, woher er kommt und du weißt nicht, wohin er geht. Wir haben damals noch keinen Wetterbericht gehabt. Verstehst du, das war's? Aber selbst wenn wir den Wetterbericht haben, wir können es nicht erklären, wo das herkommt und was das ist, aber wohl uns. Und das ist, was habe ich von der Nachfolge. Ich höre die Stimme des guten Hirten. Ich verstehe den guten Hirten und ich kenne seine Stimme und ich weiß sofort, aha, das ist nicht der Südwind, das ist ein Nordwind, eiskalter Wind. Du spürst das schon und nimmst das wahr. Nur die Nachfolger Jesu verstehen Jesus. Das ist was Großes. Nur die Nachfolger Jesu verstehen Jesus. Die anderen sind Ochs vom Tor. Verstehe nicht. Die haben keine Ahnung. In Matthäus 13 sagt Jesus, Vers 11, und er antwortete und sprach zu ihnen nach dem Gleichnis von vielfältigen Acker, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist nicht gegeben. Euch ist es gegeben, die Himmelsreichsgleichnisse zu verstehen. Die anderen, die verstehen nicht einmal die Gleichnisse. Auch wenn er Geschichten erzählt, oh ja, was eine tolle Geschichte, verlorene Sohn. Lukas Kapitel 8, Vers 10, dann nochmals eine Ergänzung von dem. Er aber sprach, euch aber ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Den anderen aber redete er in Gleichnissen, damit sie nicht sehen. Sogar die Gleichnisse sind verschlossen, damit sie nicht sehen, nicht kapieren, nicht begreifen, doof bleiben, damit sie nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Du siehst also, Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und deshalb, die Jünger Jesus sind Eingeweihte. Das ist das Schöne dabei, eingeweiht in Jesus, eingeweiht ins Reich Gottes, eingeweiht in die Geheimnisse Jesu. Sie haben den Schlüssel, den passenden Schlüssel. Und wenn du den passenden Schlüssel hast, dieses Aha-Wort, verstehst, das Geheimnis, den anderen ist es nicht gegeben. Die Nachfolger Jesus sind an der Quelle. Sie wissen, wo das Wasser herkommt und können auch den Weg verfolgen, wo es hingeht. So viele Christen, sie sind keine Nachfolger, denn sie fragen immer, wie geht's jetzt weiter, was ist der nächste Schritt? Wenn du im Heiligen Geist bist und Jesus nachfolgst, weißt du, was der nächste Schritt ist. Es wird dir gesagt werden, es wird dir gezeigt werden. Den anderen ist sogar die Bibel verdeckt. Ihre Augen werden gehalten, selbst wenn Jesus daneben läuft. Denk an die Emmaus-Brüder. Sie hören nicht und sie verstehen den Inhalt nicht. Selbst wenn sie hören, verstehen sie den Inhalt nicht. Eine tolle Geschichte, gesegneter Gottesdienst. Das war alles. Aber der Inhalt, was war die Botschaft, um was es ging? So wie der Kämmerer, der liest die Bibel, Jesaja 53 und so weiter, was er da liest, was er gekauft hat, er denkt, was Großes erstanden hat. Ja, verstehst du, was du liest? Ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand erklärt und aufklärt? Wie kann ich verstehen? Die anderen können mit dem Gehörten nichts anfangen, mit dem Gelesenen nichts anfangen, mit den Zeichen und Wundern nichts anfangen. Selbst wenn ein Toter auferstehen würde, sie können damit nichts anfangen. Die Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. Was habe ich davon, wenn Gott mein Vater ist? Überleg einmal, frag dich selber mal, was habe ich davon, wenn ich in der Familie Gottes bin? Was habe ich davon, wenn der Herr mein Hirte ist? Was habe ich davon, wenn ich Gottes Eigentum bin? Denk nur an Psalm 23. Weißt du, dass der Herr Hirte ist, das ist okay. Aber dass der Herr mein Hirte ist und mich auf rechter Straße führt und mich salbt und mich segnet. Was haben wir davon, wenn wir mit Gott gehen, von Gott geführt werden? Was sind die Resultate der Nachfolge? Und zwar im Positiven wie im Negativen. Ich möchte beides beleuchten, ich möchte ehrlich sein. Nicht nur das Positive hervorheben, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Manchmal müssen wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Auch das gehört dazu. Aber was habe ich davon? Von den ganzen Kämpfen und Schwierigkeiten und Anfechtungen. Äußerlich vielleicht für den Christen ist es momentan kein Honiglecken. Weißt du, durch viel Kampf müssen wir ins Reich Gottes gehen. Jeder Einzelne für sich. Wenn ich so höre, Leute, da wird die Wohnung gekündigt, die Arbeit gekündigt, da bricht alles auseinander, dann ist der Mangel, alles wird knapper und kürzer, alles wird problematischer. Es ist nicht einfach, in dieser Welt zu leben, überhaupt nicht. Nicht einmal, selbst wenn du kein Christ bist. Selbst Nicht-Christen haben kein schönes Leben, auch wenn sie ein bisschen sich aufpudern und aufdackeln. Sie haben kein schönes Leben. Die ganze Welt, auch die Politiker, weißt du, da sind sie jetzt ganz hoch oben und morgen sind sie weg von der Bildfläche. So, was habe ich von der Nachfolge vom Leben mit Jesus? Da muss ein Unterschied geben. Und für mich persönlich war eins, wenn es keinen Unterschied gibt, will ich auch kein Christ sein. Aber wenn es einen Unterschied gibt und man profitiert und man hat was davon, dann will ich unbedingt haben. Koste, was es kostet, was es will. So, zuerst einmal im Positiven, dass ich gesegnet bin und ich weiß, ich bin gesegnet, ich habe gewiss, ich bin überzeugt, das habe ich von der Nachfolge, ich bin überzeugt, das ist der Weg, den gehe ich. Da können mich keine tausend Teufel von diesem Weg abbringen. So, ich weiß auch auf der anderen Seite, mir bleibt nichts erspart. Ich werde vor nichts verschont, auch als Mensch. Wir haben als Christen hier keine Schonzeit, glaub mir, da wird immer scharf geschossen und gejagt und getrieben. So, die Begleiterscheinungen sind Zeichen, die einem folgen. Und Jesus sagt, die da glauben, es werden Zeichen folgen. Du wirst Bestätigung bekommen und Gewissheiten erfahren und du wirst fühlen, ich bin geborgen in Gott. Mich kann niemand von der Liebe Gottes trennen. Nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts Vergangenes, nichts Zukünftiges. Da können die Leute erzählen, was sie wollen. Weißt du, der Teufel versucht, dass Menschen anfangen, so an ihrer Vergangenheit zu arbeiten. Da muss noch was in Ordnung bringen. Du wirst bald sterben. Verstehst du? Da muss noch Frieden schaffen. Ist alles recht und gut. Wenn du Sündenvergebung hast, in Jesus Christus getauft bist, wiedergeboren bist, hast du lebendige Hoffnung, dann musst du nicht mehr mit den Ahnen dich beschäftigen und mit dem, was gewesen ist, was vergeben ist, vergessen bei Gott. Gott sagt, ich denke nicht mehr daran. Es muss ich nur noch in meinem Kopf vergessen. Das ist das Problem. Das sind die meisten nicht ganz klar und haben nicht aufgearbeitet. Aber die Zeichen sind Gewissheiten. Mit großer Kraft gaben sie Zeugnis, Jesus ist auferstanden, die Apostel damals. So, die positiven Zeichen sind Güte und Gnade. Psalm 23 nochmals. Barmherzigkeit wird folgen, mein Leben lang. Nicht nur am Sonntag und nicht nur, wenn ich bete und nicht nur, wenn ich geistlich bin. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, auch wenn ich ungeistlich bin. Und vielleicht mehr als dann, denn Gott zeigt mit seiner ganzen Liebe, mein Kind, ich hab dich lieb, auch wenn du ein bisschen böse bist. Auch wenn du nicht anständig dich vernimmst. Du bist schockiert, was ich dir sage, aber ich möchte die Liebe Gottes sagen. Gottes Liebe ist nicht, dass das nur die Braven geliebt werden. Denk an den verlorenen Sohn. Das hat den Vater ausgenommen. Gib mir mein Erbe. Und der Vater steht und empfängt ihn und sagt, das war mein Sohn, der war tot und ist wieder lebendig geworden. Psalm 23 nochmals. Für wahr, Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da oder ewiglich. Was heißt im Hause Gottes? Wenn du zur Familie Gottes gehörst, gehörst du zur Familie Gottes. Da gibt es keine Diskussion. Wenn ich Matthäus heiße und meine Kinder auch Matthäus heißen, die sind meine Kinder, bis sie gestorben sind. Und selbst wenn sie gestorben sind, die werden immer noch meine Kinder bleiben. Das ist die Familie. Wir sind im Hause Gottes und ich werde bleiben im Hause Gottes immer da. Alle Tage meines Lebens. Und Jesus ist nicht nur am Sonntag bei uns. Der ist immer bei uns. Halleluja. Gott ist gegenwärtig. Und das ist etwas, wo ich profitiere in meinem Leben. Ich weiß, ich bin nicht allein. Das ist Nachfolge. Ich bin nicht allein, auch wenn ich ganz einsam bin, von allen Geistern verlassen, von allen Menschen verlassen, von allen Freunden verlassen, von allen Verwandten verlassen. Ja, von allen Menschen. Keiner mag mich, aber einer mag mich, der mich geschaffen hat, mein Schöpfer. So, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Vorteil, das, was du hast. Du weißt, auch in kritischen Momenten, in schwachen Stunden, in Hoffnungslosigkeit, in Ohnmachtssituationen. Gott ist bei mir. Er fühlt mit mir mit. Er hat ja versprochen, seine Gegenwart. Die Gegenwart Gottes, seine Anwesenheit ist mir garantiert. Hier, schwarz auf weiß, in dem Wort Gottes. Schwarz auf weiß, auf fast jeder Seite. Ich, der Herr, bin für dich. Wer kann gegen dich sein? Ich, der Herr, werde die Waffen, die man gegen dich schmiedet, gegen die Leute selber richten. Ich, der Herr. So, er uns ist versprochen, für alle Zeit, für jeden Augenblick, bei jedem Atemzug, der Herr ist gegenwärtig. Die Gegenwart Gottes, die sieht man nicht. Siehst du Radioaktivität? Ich auch nicht. So, wir sehen so vieles in dieser Welt nicht und trotzdem sind diese Dinge da. Oder Funkwellen oder was weiß ich noch, das Unsichtbare. Und wir leben damit tagtäglich. Haben wir gar keine Probleme damit. So, die Gegenwart Gottes musst du nicht beweisen. Und du brauchst auch nicht eine bewiesene Gegenwart. Gott ist hier. Weißt du, kriegst Gänsehaut. Nein, du kannst ganz relax, ganz dich entspannen. Gott ist gegenwärtig. In jeder Ameise, in jedem Regentropfen, in jedem Atemzug, Gott ist gegenwärtig. Und wir müssen so mit der Gegenwart Gottes genauso rechnen wie mit der Schwerkraft. Rechne mit der Gegenwart Gottes wie mit der Schwerkraft. Wir müssen durch schwere Zeiten hindurchgehen. Wir erleben Enttäuschungen. Uns wird als Kinder Gottes nichts erspart. Das Kind Gottes wird aber von Gott gehalten. Du kannst geworfen werden, wie hoch du willst, du kommst immer wieder runter. Das ist Schwerkraft. Und das ist auch die Gegenwart Gottes. Du wirst wieder Ruhe gestellt, du erholst dich, wirst getröstet. Der Heilige Geist ist dieser Tröster. Was habe ich davon? Der Heilige Geist ist, was uns wieder aufrichtet und in die Arme greift. Das Kind Gottes wird geführt, egal durch was auch immer ist, was er durchlebt. Und wir durchleben manchmal unverschuldet so viele Situationen. Wir haben dafür nichts getan. Andere Leute haben es verbrochen. Krieg zum Beispiel. Wenn jetzt in Gaza die Israelis bombardieren, wie verrückt. Verstehst? Was können die armen Leute dort? Und was können die Israelis und die Araber? Mein Nachbar hier ist ein Palästinenser, der hat heute Morgen gesprochen. Dann sagte, weißt du, wir wollen Frieden. Und die Juden wollen auch Frieden. Nur die in Amerika und nur die Zionisten und nur die Hetzer, die haben keinen Frieden. Und die bringen die Leute. Wir wollen Frieden haben. Wir haben jahrhundertelang in Frieden zusammengelebt. Und jetzt werden wir aufgehetzt. Und was kannst du dafür? Wenn da solche Kapitalisten, Materialisten, Zionisten oder was weiß ich, wie dieses ganze Gesindel heißt, die nur Öl haben wollen, die nur Macht haben wollen, die Leute so gegeneinander aufhetzen. Was kannst du dafür, wenn wir hier ausgenommen werden von den Supermächten? Was kannst du dafür? Wir leben und müssen jetzt diese Tage durchleben. Die hat mir heute erzählt und sagte, weißt du, wir sind eines Tages bei Gott und dann können sie sich die Köpfe einschlagen. Wir sind eines Tages bei Gott. Das ist unser Trost als Kinder Gottes. Wir werden einmal bei Gott sein. Und dann können sich die Teufel die Köpfe einschlagen. Und hier wird die Hölle auf der Erde sein, dass sogar der Teufel Angst haben wird, auf die Erde zu kommen. Oder zu bleiben. Schwere Tage machen Kinder Gottes durch. Aber der Herr sagt, ich werde bei dir bleiben. Wo du hingehst, da werde ich auch hingehen. Warum? Gott kann das sich erst leisten, weil er in uns ist. Wo du hingehst, geht auch der Herrgott in dir. Wenn du nach Amerika gehst, ist Gott in Amerika. Wenn du nach Feuerland gehst, da unten ganz am Südpol, Gott ist bei dir. Und wenn du nach Sibirien gehst, Gott ist bei dir. Du kannst hingehen, wo du bist. Und wenn du in Berlin bleibst, Gott ist auch da. Wo willst du hinrennen? Wohin soll ich hinfliehen vor deinem Geist, Gott? Und Gottes Geist ist in uns. Und das ist das Schöne dabei, als Begleiterscheinung an der Nachfolge Jesu, wenn du dich dessen bewusst bist. Egal, wo du hinfährst, Gott ist bei dir. Egal, was du bist, lebendig oder tot, Gott ist bei dir. Das, weißt du, wir denken nur, wenn wir lebendig sind und uns gut geht, ist Gott bei uns. Nein, Gott ist auch bei uns in schlechten Stunden. Und wenn es uns miserabel geht. Ich will nur trösten. Das ist mein Dienst als Pastor. Weißt du, den Menschen, egal wer es ist, auch den Gottlosen geht's nicht gut. Aber der Christ hat etwas in der Hand, was der Gottlose nicht hat. Der hat Gott. Der kann sich immer wieder auf Gott berufen. Er kann wieder auf, immer wieder auf Gott zurückgreifen und so weiter. Aber sonst ist kein großer Unterschied. Der kann immer wieder nur sagen, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Das Kind Gottes lebt in dieser Welt. Das, was diese Welt trifft, trifft auch ihn. Aber der Gläubige hat von innen her etwas, was der andere nicht hat. Der hat den Glauben. Der hat den Glauben an Gott. Und das, was innen drin ist, was sich innen drin auswirkt, passiert, sich aufbaut, das wirkt sich nach außen. Der bleibt ruhig, auch mitten im Sturm, auch wenn er schwankt. Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir. Guck mal, das war der Paulus, der nicht verzagte und verzweifelte, mitten drin im Sturm. Heute Nacht war der Engel Gottes bei mir. Das von innen her Kraft. Was habe ich davon? Weißt du, ich habe philosophiert, als ich Christ wurde, ich habe nachgerechnet. Was habe ich und was wiegt ab? Habe ich aufgelistet. Vorteile, Nachteile. Was ich alles aufgebe. Und es war schlimm, was ich alles aufgegeben habe. Manches hat mir gefallen. Aber um Jesu willen. Und was kriege ich dafür? Es ist genauso wie beim Einkaufen. Was kriege ich dafür, wenn ich das und das tue? Was stelle ich gegenüber? So, der Gläubige hat Kraft in dieser schwierigen Situation, ist immun gegen diese Angriffe. Das kommt an ihn ran, aber der Herr sagt, ich bin dein Schild und dein Schirm. Also tiefer als bis zum Brustkorb kann es nicht kommen. Und dann, was nach innen passiert nicht, dann hat der Herr das Sagen über das Herz, über die Seele, über den Geist. So, der Gläubige, der ist belastbar. Weißt du, der wird durch Krisen, Gott weiß, was auf uns zukommt. Und bevor die Krise über unser Leben kommt, sind wir schon gestärkt, schon gewachsen. Verstehst du? Wir arbeiten uns hoch, kämpfen uns hoch durch viele kleine Krislein. Wir kämpfen uns hoch, wir werden zubereitet. Und dann kommt die große Krise, dann stehen wir wie die Eiche. Wie der Palmbaum. Weißt du, der Palmbaum biegt sich manchmal bis zum Boden, aber der kann nicht geknickt werden. Warum? Weil es gewachsen ist. Und Kinder Gottes sind schon gewachsen. Von klein an, von der Pike auf, fangen sie an mit Kämpfe zu kämpfen, zu arbeiten, zu agieren. Sie versuchen immer wieder, werden versucht, werden angefochten und der Herr legt immer schwerere Lasten auf und am Schluss das stemmst du den Batzen, den Ballen oder was das auch immer ist. Dann wirst du plötzlich tragfähig, belastbar, dann ist für dich alles so erträglich, weil du gewachsen bist. Von der Nachfolge, der Herr fängt wie beim kleinen Baby, der Herr fängt immer Stück für Stück dich aufzubauen. Und der Herr baut uns Gläubige auf. Das ist, was wir von der Nachfolge haben. Wir werden tagtäglich aufgebaut, damit, wenn es dann kommt, alles verkraften können. Ach ja, wir gehen weiter. Mach nichts. Verstehst? Der Unterschied zwischen gläubig und ungläubig, zwischen dem, der Gott dient und Gott nachfolgt und in Jesu Nachfolge ist, liegt im Umgang, in der Reaktion, wie er dann die Sache auffängt und das verarbeitet, die Probleme, die auf ihn zukommen. Was macht er, wenn er kein Geld hat? Und wir kommen manchmal in Situationen, wo wir kein Geld haben. Dann sagen wir Gott. Der Gläubige, der plündert eine Bank. Der Ungläubige plündert eine Bank aus. Oder geht stehlen oder sonst noch was. Betätigt sich als Taschendieb. Aber der Christ, der stiehlt nicht, der weiß, stehlen ist Sünde. Ich werde beten. Und beten und beten. Und Gott kann sogar einen Raben schicken lassen. Oder einen Elster. Der klaut aus irgendwo da so eine Münze und bringt es dir vor die Füße. Gott kann Wunder tun. Ich werde nie vergessen, wir haben in der Bibelschule einen jungen Mann gehabt aus Ghana. Und der kniet sich hin so kindlich, naiv. Und macht sein Portemonnaie auf, sein leeres Portemonnaie, da ist nichts drin. Macht, lieber Gott, du siehst, ich muss Zahnpasta kaufen, ich muss das kaufen, ich habe kein Geld, bitte hilf mir. Und ich sage, Michael, wenn du das wüsstest, wie dumm du bist, verstehst du, Portemonnaie einfach vor Gott aufmachen, am Altar, er kniet sich dahin und macht sein Portemonnaie auf. Michael, glaubst du, dass der liebe Gott dein Portemonnaie füllt? Du, das war am Sonntag. Am Dienstag hat jemand aus Schwenningen, Trossingen, da hinten in Süddeutschland, jemand ihm einen Brief geschickt und da waren 20 Deutschmark drin. Gott kann Wunder wirken, kann irgendjemand aufs Herz legen. Und wundere dich nicht, und das ist, wie wir wachsen. Wundere dich nicht, wenn Gott dir plötzlich was aufs Herz legt. Gib dem das, das und das. Gib ihm 10 Euro. Verstehst? Und vielleicht brauchst du selbst die 10 Euro. Sehr dringend. Aber gib, und es wird dir gegeben werden. Zu gegebener Zeit, lass dein Brot übers Wasser fahren. Wir müssen lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Das ist, sind die Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu. Weißt du, Geizhälse werden nichts von Gott bekommen. Aber gib, sei großzügig und du wirst merken, die Menschen um dich herum werden auch großzügig plötzlich. Sie werden angesteckt von der Großzügigkeit. Gläubige, die mit Jesus gehen, also die reagieren anders, wenn jetzt Angriffe kommen, Verleumdungen kommen, Ablehnung passiert. Die reagieren ganz anders. Ich weiß, Gott liebt mich. Könnt ihr hassen mich, so viel ihr wollt. Könnt mich verspotten, so viel ihr wollt. Mein Gott liebt mich und er hält von mir große Stücke. Wahnsinn. Verstehst? Wahnsinn, der hält große Stücke von mir. Ich habe das gelernt, mit Gott zu arbeiten. Und ich weiß, das lohnt sich. Oh, lohnt sich, das, wenn Gott von mir groß denkt. Und die Gottlosen, die werden alle vergehen. Sie sind wie Spreu, sagt uns die Bibel, Psalm 1. Die protzen und spotten und lästern und so weiter. Und eines Tages sind sie nicht mehr da. Aber du bist immer noch da. Und du lobst immer noch Gott. Und dir geht's auch gut. Vielleicht nicht gerade allerbestens, aber es geht dir doch recht und schlecht. So, was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Nicht nur, dass du es erträgst und erduldest, sondern du machst aus der Situation noch was Gutes draus. Du machst Kuchen. Backst Kuchen, verstehst du? Oder backst du irgendwas, verstehst du? Produzierst etwas Nützliches. Der Gläubige weiß, wie man aus Steine Brot macht. Der Teufel will nur, mach du das. Weißt du, wenn du in Notsituationen hineinkommst, wirst du auch aus Steinen Brot machen können. Ich werde nie vergessen, hier war mal ein Bruder, der in der Kriegszeit hier Pastor in Berlin war, in der Friedrichstraße oder an der Friedrichstraße. Und er hat gesagt, weißt du, meine Frau, wir haben Gottesdienst und meine Frau hat alle Gäste, die da waren, eingeladen, die Flüchtlinge, und kommen zu uns nach Hause. Und dann habe ich gemerkt, du, wir haben gar kein Brot da. Wir haben kein Brot, was machen wir? Und meine Frau sagt, ach, weißt du, Gott wird uns ein Wunder tun. Und dann haben sie ein Kantenbrot genommen, hochgehoben vor alle und gedankt, Gott gepriesen und Gott gelobt. Weißt du, wenn wir etwas, das ist die Nachfolge, das Geheimnis der Nachfolge, wir tun etwas öffentlich, wir preisen Gott mit 5 Brötchen und 2 Fischen. Und so haben sie Gott gepriesen und dann haben sie geschnitten und geschnitten, seine Gerda, so hieß sie, die hat geschnitten und geschnitten und geschnitten, sie sind alle satt geworden und der Kanten blieb immer noch übrig. Das war sein Wunder, was er erlebt, sagt, in Notzeiten erlebst du Gott. In gute Zeiten brauchst du Gott nicht. Das kannst du selber managen. Aber in Krisenzeiten, Notzeiten. Und deshalb bet nicht, Herr, nimm die Not weg. Lass die Not gewähren. Lass die Not passieren. Lass die Not vorbeigehen. Hier wirst du Gott erleben. Das ist die Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. Der Gläubige weiß, wie man aus nichts was macht. Da preise den Herrn und lobt den Herrn. Und plötzlich klopft es an der Tür. Du, wir haben zu viel gekocht. Können Sie was abnehmen oder was gebrauchen? Sonst muss ich wegwerfen. Also das ist komisch. Wir haben hier, als wir nach Kreuzberg gezogen sind, da wohnte eine Familie unten, also aus Georgien da unten. Wir kannten sie nicht, aber sie hat gesehen, dass wir Christen sind, am Schild und so weiter. Und das waren auch Christen, also aus der Gegend, aber auch orthodoxe Christen. Ist egal, spielt es, weißt du, bei Gott spielt es keine Rolle. Christen sind Christen, sie halten zusammen. Weißt du, die lernen einander sich kennen. Und dann läutet sie, Frau Matutis, brauchen Sie, Bourguignon hat sie gekocht. Ja, wir haben sowas noch gar nicht gekannt. Die meisten wissen auch nicht, was Bourguignon ist. So, wir haben auch nicht gekannt. Sie hat so viel gekocht, Bourguignon, da waren Gäste bestellt und die Gäste sind nicht gekommen. Da war alles noch gut zugerichtet. Bringt sie Bourguignon, wir haben eine ganze Woche davon gegessen. Und es hat uns gut getan. Und wir sind auf den Geschmack gekommen, Bourguignon. Und wir haben die Familie kennengelernt. Und immer wieder, wenn sie was Interessantes hatte, oh, Frau Matutis, sie konnte nicht lesen und nicht schreiben, aber sie hat die Frau Matutis dann mitgenommen auf dem Türkenmarkt und dann hat sie eingekauft, ausprobiert, das nehmen sie nicht, sondern das nehmen sie, das ist besser. Weißt du, du lernst Christen, Leute kennen, man muss flexibel sein. Die Nachfolger Jesu sind flexibel. Nein, sind orthodox. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Lehne niemand ab, den Gott nicht abgelehnt hat. Und nimm alle an, die Gott annimmt. Das ist die Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. So kann man aus nichts was machen. Gut, uns ging nicht schlecht, aber Bourguignon ist gut. Und auch die Zutaten, das ist nicht nur Bourguignon, verstehst du? Das sind doch die Beilagen und die ganzen Soßen und der Salat. Weißt du, wenn Gott dich bedient, dann bedient er dich reichlich. Als wenn es auf einer Hochzeit ist und die hatten ein Fest geplant. Und das ganze Festessen oder Teil des Festessens durften wir teilhaben, obwohl wir nicht zu ihnen gehören. So, der Gläubige weiß, wenn der Teufel was sagt, das nehme ich nicht an. Aber wenn ich sage, Steine, Stein, und dann nimmst du diesen Stein, nimm, lass es zu Brot werden. Und weißt du, was dann passiert? Plötzlich klopfst du und da kommt Gold raus, mittendrin. Da bist du verblüfft oder dann siehst du durch, da siehst du das Kristall. Oh, Gott kann auch Steine Brot machen und dann verkaufst du und dann, ich weiß, dann kannst du dir alles, das plötzlich vermarkten. Gott zeigt es, wie man Steine vermarktet und wie man Steine zu Brot macht. Das sind die Begleiterscheinungen der Jünger Jesu. Du sagst ja komisch. Wir müssen niemand was beweisen und der Jünger Jesu beweist dem Teufel nichts. Aber wenn er in Not ist, er weiß sich zu helfen. Und das ist das Schöne dabei. Er weiß sich zu helfen. Er lässt sich nicht seine Gefühle schmeicheln und so weiter. Nein, aber er weiß, wenn ich in Not bin, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist der Schlüssel. Nachfolger Jesu müssen niemand was beweisen. Sie sind selbst ein Beweisstück und ein Beweis für die Welt, wie die lebt. Die überleben das. Mein Finanzamtmensch in Stuttgart, der kam extra zu uns nach Hause, weil der konnte nicht glauben bei meiner Steuererklärung, dass wir überhaupt existieren können. Wovon leben Sie? Wie leben Sie? Dann haben wir gesagt, ja gut, von dem bisschen, was wir kriegen, vom Predigen, da wird man aber kein Millionär dabei. Und ja, und dann bringen Leute Salat und Kartoffeln und so. Ja, und so leben wir. Und dann ist er gekommen, hat mal einen Gottesdienst beigewohnt, wie die Gemeinde ist, ob sie tatsächlich so lieb zu ihrem Pastor ist. Und sie hat sich bekehrt, ist nachher auf die Bibelschule sogar gegangen und ist heute Prediger. Mein Steuerberater, oder nicht Steuerberater, mein Finanzmensch, der also meine Steuer da ein paar Jahre bearbeitet hat. Weißt du, die Leute können nicht fassen, das geht nicht. Doch, es geht alles, wenn du anfängst im Glauben zu leben und Nachfolger Jesu leben im Glauben, nicht im Schauen. Die vertrauen Gott und sie wissen, Gott wird ein Wunder tun. Wie? Keine Ahnung. Dass wir von Heilbronn nach Berlin gekommen sind, ist auch ein Wunder. Weißt du, ich erzähle, sagt der Gemeinde, ich gehe jetzt nach Berlin. War im Mai irgendwann 88 oder 87. So, wir gehen nach Berlin. Und dann kommt einer aus der Gemeinde, Herr Martudes, ich bin jetzt dreimal bei Ihnen im Gottesdienst gewesen und mir gefallen Ihre Predigten und jetzt gehen Sie nach Berlin, was mache ich? Ich habe gesagt, dann ziehen Sie auch mit nach Berlin. Okay, und er war der größte Möbelhändler von der ganzen Gegend. Was kann ich für Sie tun, wenn Sie jetzt nach Berlin gehen? Ich habe gesagt, was können Sie? Ich brauche einen LKW, ich brauche das und das. Der hat mir zwei Sattelschlepper gegeben mit Anhänger. Sattelschlepper und Anhänger. Und dann, wir haben 8 Zimmer gehabt, und das umzuziehen nach Berlin. Und dann hat noch die Gemeinde, die haben noch Stühle mitgebracht und das Kreuz da hinten mitgebracht und so viel ist alles mitgebracht. Wenn wir Gemeindearbeit anfangen, wir brauchen Material. So, und dann hat er sogar die Handwerker geschickt. Die letzte Nacht sagt er, Sie packen alles, was wir einpacken, die Möbel bauen Sie nicht ab. Dann schickt er zwei Meister, Möbelschreiner und zwei Gesellen und die bauen alles ab. Und bauen wieder auf hier. Toll, finde ich. Weißt du, das ist Gott. Du weißt nicht, wie es weitergeht, denn zuerst hat mir ein amerikanischer Bruder versprochen, Matthäus, geh nach Berlin, wir helfen dir. Und dann, als es soweit war, dass wir nach Berlin gingen, dann ist er pleite gegangen. Dann kriege ich Fax, plötzlich kommt raus, dass dieser Mann da so einen Fax schickt, leider Inflation oder mein Betrieb läuft nicht mehr so, ich kann dich nicht unterstützen, tut mir leid. Bitte Gott, dass er dich weiterführt. Aber Gott führt weiter. Wenn Gott einen Auftrag gibt, wenn Gott irgendwo jemand hinbringt, dann gibt er auch die Mittel dazu. So, die Nachfolger Jesu, da sind sie ein Beweisstück. Die vertrauen Gott. Die lassen sich in Gottes Arme fallen. Du kannst nicht tiefer als in die Arme Jesu fallen. Begleiterscheinungen des Herrn, was habe ich davon? Was passiert? Wir sind zuerst einmal ein lesbarer Brief. Gelesen von jedermann. Die Leute spionieren, die gucken, ob du eine Laus hast und einen Fluch hast oder was du da hast. Die kontrollieren dich. Die beobachten dich. Und die wissen am Schluss jeden Pickel an dir. Ja. Alle runzeln. Und wenn du dich veränderst, wir sind ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Und deshalb hab keine Angst, wenn die Leute dich studieren. Weißt du, von hinten, von vorne, von links und rechts. Und die spionieren sogar mit Vergrößerungsglas und Mikroskop. Ich möchte nur sagen, das sind die lieben Christen. die ihre Geschwister so lieben. Und dann sehen sie sogar den Splitter in deinem Auge und beobachten sie ganz genau, wie der Splitter wandert. Gelesen von jedermann. Und da heißt es von Paulus gerade in dieser Stelle, nicht ihr sollt ein Brief Christi sein, sondern ihr seid ein Brief Christi. Wir sind es automatisch. Wenn du Ja zu Jesus sagst, wirst du studiert von deiner ganzen Sippe, von deiner ganzen Verwandtschaft. Da wirst du ständig auf die Waage gestellt, wie schwer du wirst. Oder was du, wie du abnimmst. Ja, die studieren dich. Der Gläubige, der ist ein lesbarer Brief, nicht der wird. Ihr seid ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Du bist die Reklame für Jesus. Weißt du, du sollst für Gott sprechen. Und in einem Brief, es kann viel sein, kann wenig sein. Und steht, manchmal lesen die Leute auch zwischen den Zeilen, was du nicht tust. Und die wissen ganz genau, was ein Christ macht und ein Christ nicht macht. Und wir sind zur Verherrlichung Gottes. Briefe sind Dokumente. Ein lesbarer Brief Christi. Wir tragen die Unterschrift Jesu. Weißt du, ein Brief ohne der Unterschrift ist für die Katz. Nutzlos. Aber wenn du die Unterschrift Jesu in deinem Leben trägst, über alles, was passiert, ich, Jesus Christus. Das ist doch was ganz Tolles. Die Handschrift. Ich denke nur an diese ganzen Sendschreiben in der Offenbarung. Wir sind ein Sendschreiben an die Welt. An unsere Umgebung. Die Menschen haben keinen anderen Jesus. Jesus wird Fleisch durch dich und mich in deiner Familie, in deiner Umgebung, bei deinen Nachbarn. Wenn deine Familie dich nicht will, dann lass es bleiben, dann der Herr wird dich deine Nachbarn finden. Dann wirst du sogar Ausländer oder was weiß ich, zu Leuten hingehen, deren Sprache du nicht einmal kennst. Aber du lebst ihnen vor, du musst die Sprache gar nicht kennen. Nachfolger Jesu sind ein lesbarer Brief. Jeder sieht es, also so wie der macht oder wie die das macht. Du hast eine Botschaft. Wie heißt es in den Sendschreiben immer wieder? Du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist Christsein. Das ist Glaube. Und es ist interessant, Briefe zu lesen. Liebesbriefe. Wenn du irgendwo mal eine Omi besuchst, verstehst du und so weiter, und dann irgendwie stößt du an diese alten Briefe, das vom Krieg, wo der Mann an der Front ist und dann die Briefe nach Hause schreibt. Weißt du, da wird eine Botschaft ausgedrückt und die Kämpfe. Geistliche Begleiterscheinungen sind auch Dinge, die man nicht sieht, die man nicht tut oder die man sogar tut. Ich werde nie vergessen, das war noch Kommunismus hier oder in Russland, in der Sowjetunion, und wir haben Bibeln geschmuggelt und ein Bruder hier aus Berlin hat ganzen Koffer Bibeln mitgehabt, da nach Russland fährt er diese Bibeln und plötzlich ist Kontrolle. Und er hat die Bibeln zwar nicht versteckt, er hat sie verlassen, der Herr wird sie mit Blindheit schlagen und hat sich darauf verlassen. Also der Herr hat zu ihm gesagt, weißt du, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Und deshalb dachte er, wenn der Herr sie mit Blindheit schlägt, muss sie nicht extra verpacken und verstecken. Also er hat es ganz normal eingepackt, wie auch immer, ein bisschen mit mehr Sorgfalt, und dann hat er es ganz oben gestellt. Und jetzt plötzlich kommt die Kontrolle und dann muss alle müssen raus aus der Kabine, aus dem Zug, und alle müssen raus und alle Koffer werden aufgemacht. Denkt, um Himmels Willen, was passiert mit mir? Und dann kommt der Kontrolleur, dieser Zollbeamte, und da waren ein paar Zollbeamte, dann fragt er den Schaffner, der daneben steht, können Sie mir eine Zigarette geben? Und er sagt, ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Und dann fragt er, wer ist hier in dieser Kabine? Dann sagte ich, und er raucht seine Zigarette und qualmt. Und dann sagt er, okay, und dann ist er gleich zum nächsten gegangen. Dann hat er gedacht, da kann ein Christ kann nicht drin sein und Bibel schmuggeln, denn ein Christ raucht nicht. Aber Gott hat ihm gerade gesagt, zieh eine Zigarette an. Und er hat selber keine Zigaretten gehabt, aber der Schaffner, der Kontrolleur. Du siehst, Gott macht uns klug und ohne falsch. Das sind die Begleiterscheinungen. Dass du klug wirst, auch dumme Sachen machst. Wegen einer Zigarette wirst du nicht gleich in die Hölle gehen und sterben. Und deine Heilsgewissheit verlieren. Weißt, verstehst du? Ich will nur sagen, was manche Leute denken. Aber du kannst sogar hier einen ganzen Koffer Bibel retten damit. Weil er auf Gott hörte. Und impulsiv einfach das tat, was ihm kam. Der war so nervös. Der wusste, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich geliefert. Könnten Sie mir eine Zigarette geben? Und dann fängt dann beide, der Schaffner und der, rauchen und unterhalten sich und so weiter. Und der geht gleich weiter. Und nichts, weil die da standen. Ich sage, Gott ist wunderbar. Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. Was sind das? Dinge, die man nicht sagt. Oder einfach, man bleibt bei der Sache, bei dieser inneren Einstellung. Weißt du, du bist entschlossen und entschieden, eine Sache zu tun. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und da musst du dich führen lassen. Nicht nur, ich bin entschieden dafür, wie bei der Wahl oder Abstimmung irgendwo. Nein, das hat Konsequenzen. Johannes 13, Vers 35, an der Liebe werden die Jünger Jesu erkannt. Da heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, Begleiterscheinungen der Nachfolge, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr euch zankt und streitet und beißt und frisst, dann seid ihr Kinder des Teufels. Ganz einfach. Verstehst du? Das ist ganz einfach. Aber an der Liebe untereinander zuvorkommen, Barmherzigkeit, Mitleid, diese Dinge gehören zum christlichen Leben. Ach, weißt du, Jesus hat sich unser erbarmt. Wir haben sich die Jünger Jesu gestritten. Wer ist der Größte? Dann sagt er, komm, beruhigt euch. Es steht mir nicht zu, die Positionen zu verteilen, wer der Größte ist. Das macht der Vater im Himmel schon selbst. An der Liebe werdet erkannt. Füße waschen. Dienen in kleinen Stücken. Weißt du, man wird erkannt, wie man mit Kränkungen umgeht. Ob man Jünger ist, Jesu ist oder nicht. Ob man spuckt, wieder zurückspuckt und wieder zurückbeißt und wieder zurückschlägt, wie man sich verhält. Oder wie man, dass man weiter provoziert, so Ping-Pong, so du mir, so ich dir. Und am Schluss, irgendjemand muss in saure Apfel beißen. Es zeigt sich ja, die Begleiterscheinungen sind, wie geht man um mit Vorwürfen, wenn einem was vorgeworfen wird. Ob es jetzt stimmt oder nicht stimmt. Selbst wenn es stimmen würde, was sollst du als Christ machen? Ja, David wurde mal auf dem Nachhauseweg von einer Schlacht gegen seinen Sohn. Sein Sohn Absalom hat ihn so zugesetzt. Dann wird er von einem Nachkommen Sauls mit Dreck beworfen. Dann fragt er, da fragt Joab, soll ich ihm hingehen und den Kopf abschlagen? Nein, sagte David, lass ihn. Vielleicht hat Gott ihm geboten, mich mit Dreck zu bewerfen. Vielleicht habe ich es verdient, so behandelt zu werden. Vielleicht habe ich es verdient. Lass es. Nachher, als er starb, hat er noch im Testament reingeschrieben, Salomo, denk an auch den Jungen, was der getan hat und so weiter. Du weißt es. Und wie du damit verfahren sollst. Und ja, Hausarrest. Und er muss an diesem Hausarrest sich halten. Wenn er sich nicht hält, dann ist er des Todes schuldig. So, die waren gnädig. Vielleicht hat Gott geboten, dir Vorwürfe zu machen, dich anzuklagen, dich anzugreifen. Wie geht man mit Kritik um? Gehört dazu, in diese gleiche Kategorie. Jesus muss in unserem Herzen eingeschrieben, eingraviert sein und du musst hundertprozentig wissen, ich weiß, ich gehöre Jesus. Ich bin Bürger einer anderen Welt, von einem anderen Planeten. Und deshalb benehme ich mich hier nicht so wie alle Menschen. Ich bin eine Extra-Ausführung, ein Original. Ich will auch nicht andere Leute kopieren und anderen Leuten was nachmachen. Ich will ich bleiben. Das ist Begleiterscheinungen der Jüngerschaft. Petrus ist Petrus geblieben. Petrus und die Elf traten auf. Der Thomas ist Thomas geblieben. Paulus ist Paulus geblieben. Mit ihrem Charakter, Temperament und mit dem Eifer, mit ihren Gaben und Talenten. Du musst nicht irgendjemand anders sein. Bleibe du. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du ein Original und mehr zu einem Original zubereitet. Durch den Heiligen Geist reflektieren wir noch mehr Jesus. Ihr seid ein Brief Christi, lesbar von allen Menschen. Und wenn wir Briefe sein sollen, weißt du, wenn wir das sein sollen, dann muss ich mich anstrengen. Aber nein, ihr seid, ich bin das schon, ohne dass ich etwas tue, dass ich mich anstrenge. Weißt du, wenn ich etwas sein soll, dann muss ich nach dem Gesetz mich richten, mich diszipliniert benehmen. Aber ich bin's. Ich bin Deutscher. Oder wie Paulus sagt, ich bin ein Römer. Und das schon von Geburt an. Ich habe das nicht gekauft, sondern ich bin ein Römer. Weißt du, du musst dich damit nicht anfangen, jetzt als lesbarer Brief zu werden. Du lebst mit Jesus und du bist nur das Blatt Papier, das beschrieben wird, verstehst? Bedruckt wird. Du bist es nur das Papier. Die Botschaft ist er. Die Nachricht, die vermittelt wird, das ist er. Und die Leute, die schauen nicht auf das Stück Papier. Kann Pergament sein und kann billiges Papier sein und Recyclingpapier und was auch immer ist. Aber die Botschaft ist ausschlaggebend. Was ist die Botschaft? Was sagt der Herr durch mich zu denen? Wir sollen uns mit Jesus beschäftigen, denn wir sind bereits, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Ich muss mich nicht anstrengen, an Salzkörner zu sagen, lieber Gott, mach mich zu einem Salzkörnerlein, mach mich zu einem Licht. Oh Heiland, ich will eine... Nein, du musst nur die Kerze sein und die Kerze muss brennen, das ist alles. Das ist alles. Also das sind diese positiven Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu. Beschäftige dich mit Jesus und du wirst die Resultate haben, die Jesus gehabt hat. Wir sind Nachfolger. Wir übernehmen dann von Jesus. Du denkst an Jesus, du meditierst über Jesus. Und der Heilige Geist bringt das noch ganz bewusst, verklärt dir Jesus und erweitert dir die Liebe zu Jesus. Oh, du musst noch mehr lieben. Musst auf die Straße gehen, Zeugnis geben. Oder musst die und die einladen, die und die ansprechen und denen sie ermutigen. Nicht sie zurechtputzen. Ermutigen. Weißt du, wir sind leicht geneigt, jemand runterzuputzen. Also ich sag dir, 1, 2, 3. Nein, ermutigen. Schwester, heb deinen Kopf hoch, schau nach oben. Lass dich nicht entmutigen. Es wird alles gut werden. Es geht vorbei. Und wenn wir mal bei Jesus sind, so wie dieser Nachbar. Verstehst du, das hat mir heute echt gut getan. Weißt du, wenn wir mal beim Herrgott sind, egal wie dieser Gott jetzt auch heißt, wenn wir einmal dort oben sind, da werden die sich da unten sich die Köpfe einschlagen, aber das geht uns nichts mehr an. Und wenn du bei Jesus bist, mit Jesus wandelst, geht dich die Welt auch nichts mehr an. Das ist eine Begleiterscheinung. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden einen Aufstand üben. Sie würden zu den Schwertern greifen und sie würden mich verteidigen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Verstehst du? Das sind die Begleiterscheinungen. Die fliehen lieber. Die Jünger Jesu fliehen. Und der Herr gibt sich als Gefangener für die Jünger her. Johannes 16, Vers 12 und folgende Verse. Aber wir bleiben bei Vers 12. Ich habe euch noch viel zu sagen. War du das auch? Ich habe euch noch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Manchmal ärgert es mich. Weißt du, ich möchte das noch sagen. Und wenn ich nach Hause fahre, dann nachher im Auto denke noch drüber, was hast du alles gesagt? Das hätte es noch so sagen können. Und das hätte es noch sagen können. Und das hätte es noch unterstreichen können. Aber dann sage ich, lieber Heiliger Geist, das, was ich nicht gesagt habe, sagst du's. Sagst du's weiter. Und der Heilige Geist ist das, was nachher vertieft, was ich gar nicht gesagt habe. Und dann wundere ich manchmal, da rufen Leute an und sagen, auch oh, Friedrich hat mich so angesprochen. Habe ich gesagt, das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber das hat der Heilige Geist ihnen gesagt nachher, als sie da den Satz hörten oder Stichwort hörten. Der Heilige Geist vertieft. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das ist die Begleiterscheinung. Was jetzt passiert, wenn du jetzt mit Jesus wirklich ernst gehst und die Fülle des Heiligen Geistes erlebst, weißt du, ich muss mich nicht krampfhaft an Jesus festhalten. Oh, Herr Jesus, halt mich fest, halt mich fest, halt mich fest, bis du kommst. Nein, der Heilige Geist hält mich fest. Ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Weißt du, ich muss mir alles merken. Weißt du, du kannst alles aufschreiben. Früher hat man aufgeschrieben, dann hat man die Kassetten gehabt und immer, wenn es was war, Kassetten, ein Mikrofon einem vorgehalten, heute wird alles aufgezeichnet. Ich muss mir nicht alles merken. Der Heilige Geist, wenn der kommt, er wird euch alles sagen und euch erinnern, in der Situation wieder wachrufen. Das macht der Heilige Geist. Ich muss mir nicht mal alles merken. Ich kann meinen Verstand für was anderes gebrauchen. An die Zukunft denken, an Jesus denken. Ich muss nicht alles speichern. Nein, der Heilige Geist wird es festhalten, was wir wissen sollen. Wir müssen unser Gedächtnis nicht so stressen und unseren Kopf so mit belasten mit diesen Dingen. Also ich darf das nicht vergessen, ich darf das nicht vergessen. Er wird euch all dessen erinnern. Ich sagte ja, der Heilige Geist ist der beste Wecker. Der Heilige Geist ist der Erinnerer. All diese Dinge, der bringt es in unsere Erinnerung. Das darfst du nicht vergessen. Und was du vergessen sollst, das lässt der Heilige Geist, dass du da gar nicht dran denkst. Wenn es schon vorbei ist, ist es passiert. Und dann bist du froh, dass du dich gar nicht eingemischt hast, gar nichts dagegen unternommen hast. Weißt du, die Jünger Jesu werden fremdgesteuert vom Heiligen Geist. Fremdgesteuert vom Heiligen Geist. Und da können sie ihr Leben für was anderes gebrauchen. Und ihre Zeit und was weiß ich. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, Johannes 16, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Weißt du, du kannst in der Seelsorge kommen und mich fragen, aber das ist nicht wichtig. Wenn dann dran ist, dir wird es gesagt. dann wirst du aufgeklärt. Immer wenn es dran ist, der Heilige Geist arbeitet immer, wenn es dran ist. Solange es nicht dran ist, brauchst du auch nicht wissen, brauchst du auch gar nicht fragen und dich damit belasten. Weiter, Johannes 16. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist wird dich niemals an gestern erinnern und vorgestern und vorgestern. Weißt du, der Heilige Geist erinnert dich immer, was zukünftig ist, was als nächstes passiert, was morgen kommt. Der Heilige Geist wird noch ergänzen, vertiefen, investieren, intensivieren, was zukünftig ist. Und es wird verstärken, er wird dich weiterführen, er wird noch hinzufügen. Es kommen Leute, ständig diskutieren Leute mit mir oder wollen diskutieren. Ich diskutiere mit ihnen nicht, weil Zeitverschwendung mit solchen Leuten zu diskutieren ist und so weiter. Ja, weißt, heute gibt es keine Prophetien mehr. Was, weißt du, und Gott hat in der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten gesetzt. Weißt du, da können wir alles abschaffen. Da braucht man keine Evangelisten mehr, da braucht man keine Prediger mehr, da braucht man keine Bibelschullehrer mehr, wir brauchen das alles nicht. Aber Gott hat Propheten, Evangelisten, Lehrer in der Gemeinde gesetzt, damit der Leib Jesu aufgebaut wird. Verstehst? Das ist nämlich, Gottes Sache geht weiter. Stell mal vor, wenn wir nicht die Offenbarungen hätten, die Prophetien hätten, wo würden wir hinkommen? Gott hat Offenbarungen und Prophetien und es darf nur der Bibel nichts widersprechen. Aber diese Prophetien gehen weiter. Prophetie ist nichts anderes, als das Wort Gottes vernünftig auszulegen, in die Situation hineinzusprechen, Rhema-Worte draus zu machen, aus dem Logos Rhema-Worte zu machen. Das ist die Übersetzung. Also Prophetie ist nichts anderes, als Logos zu nehmen und in Rhema zu übertragen. So spricht der Herr. Das kann man heute nicht bringen. Und doch, arm sind die Leute, die das nicht mehr haben. Die leben hinterm Mond. Verstehst du? Und bedauern die Menschen. Der Heilige Geist ergänzt, was noch fehlt, was Jesus noch sagen würde, was er nicht gesagt hat. Und Jesus hat vieles nicht gesagt. Oh, du sollst nicht über 180 fahren. Hat er nicht gesagt. Verstehst? Und wenn du dann fährst, dann warnt er dich. Dann warnt der Heilige Geist. Und dann sagt er, horch, nicht zu schnell. Der Heilige Geist zeigt uns den Weg des Glaubens, wie es weitergeht. Was im Himmel noch los ist und was unsere Zukunft ist. Er wird sagen, was zukünftig ist, was uns noch erwartet. Denk an die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes. Dinge, die vorher Jesus nicht gesagt hat. Das hätte Jesus auch sagen können, aber das könnt ihr nicht ertragen. Arme Fundamentalisten, sie behaupten, dass es keine weiteren Offenbarungen mehr gibt, keine Prophetien. Und doch, was würde ich machen, wenn ich nicht Licht bekomme über bestimmte göttliche Wahrheiten? Mit dem Heiligen Geist gehen wir von Erkenntnis zu Erkenntnis. Mit dem Heiligen Geist gehen wir von Erfahrung zu Erfahrung. Mit dem Heiligen Geist reifen wir Stück für Stück. Wir wachsen in der Gnade durch den Heiligen Geist. Und niemand soll sagen, dass wir vollendet sind. Wir bekehren uns und wir fangen alle mit A und müssen das ABC lernen. Und es gibt nicht mehr als A bis Z oder bei Alpha und Omega. Und der Herr ist alles. Der Heilige Geist, was Gott ist, ist unerforschlich, unaussprechlich. Und da hat der Heilige Geist noch eine ganze Menge zu sagen. Leute, lasst euch nicht verdummen und sagen, das ist die Zeit, das, der Offenbarungen sind vorbei, des prophetischen Redens vorbei. Nein, Gott spricht in die Situation hinein und sagt, mein Kind, wenn du heute meine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht. Und dann heißt es weiter hier, er wird mich verherrlichen, denn er wird von meinem nehmen und euch verkündigen. Und alles, was der Vater hat, das ist mein. Und alles, was Gott dir gibt, ist alles von Gott. Darum habe ich euch gesagt, er wird von meinem nehmen und euch verkündigen. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein tieferes geistliches Leben. Die Begleiterscheinungen. Du wirst vom Geist geleitet und du verkündigst Gott und Gott offenbart sich dir. Das ganze Wirken Jesu war die Vorbereitung auf den Heiligen Geist. Und das sind die Begleiterscheinungen, dass du plötzlich ein Geistlicher wirst. Nicht ein fleischlicher, ein materialistischer, ein kapitalistischer, ein egoistischer Mensch, nein, ein geistlicher Mensch. Dass du nach dem Geist Ausschau hältst, was sagt der Geist? Und deshalb heißt es 7-mal in den Sendschreiben. Und die Sendschreiben, weißt du, die Sendschreiben gelten anscheinend für die Fundamentalisten immer noch. Aber da heißt es, wer Ohren hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Also die tragen Ohren und hören es doch nicht. Und verstehen es doch nicht. Denn es geht nicht nur um das Hören, sondern auch das Umsetzen des Gehörten. geistliche Reife. In Apostelgeschichte 7, 53, Stephanus predigt, ihr habt das Gesetz empfangen durch die Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Weißt du, das Gesetz ist von Engeln gegeben und kein Mensch kann das Gesetz halten, weil nur Engel das Gesetz halten können. Deshalb, bevor die Erde das Gesetz erreicht, wurden die Gesetzestafeln zerklopft. Und das ist gut so. Denn das Gesetz ist von Engeln gegeben für Menschen. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hilft uns, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Nach diesem ewigen Gesetz, was auf den Steintafeln war. Was Moses hätte nie halten können. Und die Israeliten schon gar nicht. Galater Kapitel 3, Vers 19. Was soll denn das Gesetz, fragt Paulus hier. Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, also Jesus, dem die Verheißung galt und gilt. Und zwar, es ist den Engeln verordnet, aber nur durch die Hand eines Mittlers. Also, die Menschen können das Gesetz nicht halten. Auch wenn es noch so gut und noch so perfekt ist, ist nur für die Engel. Das Gesetz ist sogar tödlich. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Gesetz. Aber wir leben es aus der Gnade. Und das ist die Begleiterscheinung der Nachfolge. Weißt du, du lebst aus der Gnade. Vom Erbarmen Gottes. Jesus hat immer den Menschen geholfen, einfach sich selbst zu finden. Einfach sich selbst zu entdecken. Immer den Menschen geholfen. Schaut nicht auf diese Vorschriften. Sabbat, 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 Sabbat. Und dann sabbelst du die ganze Zeit. Nein. Wir sind befreit von diesen ganzen Gesetzen, den Dogmen, Traditionen, Formen, Normen. Wir leben in einer ganz anderen Norm. Weißt du, wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, ist nichts mehr normal. Dann kann es sein, dass du nachts um 12 geweckt wirst. Ein andermal kann es sein, dass du schläfst bis Mittag. Dass der Herr sagt, ruht er noch ein wenig, noch nicht. Und dann sagt er das nächste Mal, jetzt ist Zeit aufzustehen, denn der euch verrät, der ist unterwegs. Ja. Oder das nächste Mal sagt er, fahrt rüber. Und dann kommst du mitten in den Sturm, als wenn der Herr nicht Wetterbericht gehört hätte. Und schickt uns mittendrin in den Sturm. Weißt du, die Begleiterscheinung ist, du weißt nicht, was der nächste Schritt ist. Was jetzt als nächstes ist. Aber du bist in einem Überraschungsclub beim Heiland. In der Nachfolge bist du in diesem super Überraschungsclub. Da ist jeden Tag was anders. Mal gibt's was zu essen, und das nächste Mal gibt's nichts zu essen. Und dann sagt der Herr Jesus, heute gehen wir spazieren durch ein Ehrenfeld. Und dann die Jünger dürfen Ehren ausrauben. Mundraub ist das. Diebstahl eigentlich. Aber das ist keine Sünde. Verstehst? Mundraub. Das hat der Herr Jesus gelehrt über Gesetze. Du sollst nicht stehlen, verstehst du? Und was haben die gemacht? Vom Bauern da Körner gestohlen und gegessen und gekaut. Wer Jesus wirklich nachfolgt, jetzt hört mir zu, der ist ganz normal und bleibt normal. Er stinkt normal. Entschuldigung. Er bleibt anständig, er bleibt sachlich, er bleibt objektiv, er bleibt unparteiisch. Das ist, wer Jesus nachfolgt. Der lässt die gelten und lässt die gelten. Der bleibt in der Wahrheit. Oft weiß er nicht, was die Wahrheit ist. Glaub mir das. Wir wissen oft nicht, was die Wahrheit ist. Wir glauben, wir haben die Wahrheit gesehen, aber wir sehen nicht die Hintergründe und die Hintergründe und was alles noch dahinter hängt und weshalb und wieso das so und so ist. Wer in Gott ist, der lebt ein Leben in der Herrlichkeit Gottes, der freut sich, dass er leben darf und dass die Leute ihn leben lassen. Verstehst du? Und dass er das Leben genießen kann. Und er lebt das Leben Gottes aus, also ein anderes Leben, nach göttlicher Art und Weise. Er lebt nicht mehr nach der Masse und nach der Gesellschaft. Er lebt nicht nur für seine Befriedigung und seine Bedürfnisse. Er guckt auch, dass der andere auch was abkriegt. Weißt du, Jesus hat einmal für uns gelebt und jetzt leben wir für Jesus. Das ist der große Unterschied. Jesus hat einmal für uns gelebt und jetzt leben Tausende und Abertausende Menschen für Jesus. In seinem Sinne. Und jetzt repräsentieren wir Jesus als seine Gesandten, Botschafter und Diener. Die Menschen schauen jetzt auf uns. Der lesbare Brief bist du. Ohne Briefmarke. Bist immer noch unterwegs. Ihr seid der Brief Christi, die ihr offenbart. Weißt du, wir offenbaren Christus. Gekannt und gelesen von allen Menschen. Ist es erstaunlich, die Menschen finden ganz schnell raus, ob du Christ bist oder kein Christ bist. Als wenn die so irgendein Zeichen an dir sehen würden, als ein Kreuz über deinen Kopf wäre oder ein Nimbus. Petrus konnte nicht verleugnen, dass er ein Galiläer war. Der konnte auch nicht verleugnen, dass er mit Jesus gewesen ist, dass er da geprügelt wurde, geschlagen wurde, beschimpft wurde. Wir können nicht sagen, dass der Mann geheilt worden ist. Wir können nicht sagen, dass der Jesus nicht kennt. Sie sind mit Jesus gewesen. Verstehst? Du kannst nicht verleugnen, dass du mit Jesus gewesen bist. Du bist ein lesbarer Brief von jedermann. Petrus hat die Offenbarung des Heiligen Geistes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das konnte keiner mehr nehmen. Und das ist das Schöne dabei. Das, was Gott in dein Herz gepflanzt hat, wenn du Nachfolger Jesu Christi bist, das kann dir der Teufel, das können dir die Juden, das können die Katholiken, das können die Kommunisten, das können die Atheisten, das kann dir niemand mehr nehmen. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Selbst wenn der Brief vergilbt ist und mit Kaffee verschüttet und was weiß ich, von Wasserflecken hat und nicht mal ganz eindeutig ist. Weißt du, das wird zusammengesetzt. Du bist ein lesbarer Brief. Du wirst zusammengesetzt. Auch wenn wir versagen, wenn nichts Gescheites drinsteht, du bleibst ein lesbarer Brief Christi. Das Schöne dabei ist bei den lesbaren Brief Christi, ich finde es ganz toll, so wie die alten Urschriften, die man irgendwo dann in einem Tongefäß da in Qumran oder sonst wo gefunden hat, diese alten, ja, Pergamente und Rollen, weißt du, da stehen oft zerstörte Texte. Und es ist gut, das, was nicht reingehört hat, der liebe Gott zugelassen, dass es zerstört bleibt. Dass die Leute das nicht merken. Verstehst du? Das bleibt zerstörter Text. Aber das, was nötig ist, das ist gut. In der Bibel zum Beispiel, in einem Stammbaum da von Jesus, da ist das, und er hat das und das getan, und er hat das und das getan, Juda hat das und das getan. Und dann steht irgendwo in Klammern, bei den Kommentaren, zerstörter Text. Also da ist etwas passiert, ein Buch, Bücherwurm vielleicht gewesen oder Säure rüber geschüttet worden oder was weiß ich. Zerstörter Text. Gerne würden wir wissen, was der Jude da getrieben hat. Und das war ein Spitzbub. Verstehst du? Und brutal und hart. Und so weiter. Und Gott war trotzdem mit ihm. Dann steht weiter, dass Gott die Geschichte weitermacht. Zerstörter Text in deinem Leben. Und ich sagte, das ist die Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. In deinem Leben, wenn du im Himmel kommst, dann wirst du vor Gott, wird alles vorgelesen, dein Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Spitzname und was weiß ich. Und dann wird alles, was du getan hast. Aber dazwischen werden Dinge stehen, du sagst ja, das war auch mein Leben, aber das wird gar nicht vorgelesen. Im Himmel werden deine Sünden zum zerstörten Text gehören. Die werden nicht vorgelesen. Und das gibt mir Heilsgewissheit und Heilsfreude. Kann ich sagen, oh Halleluja, Heiland. Nicht nur die ganze Handschrift ist ausgetilgt worden, die, was mich beinhaltet und mich ausmacht, sondern das, was nichts war. Und in meinem Leben und in deinem Leben gibt es viele Dinge, die nichts waren. Die kannst vergessen. Zeitverschwendung. Das waren Blabla. Verstehst du, du hast umsonst gelebt. Aber Gott sei Dank, da gibt es noch gute Dinge und die werden vorgelesen. Und dafür kriegst du deinen Zahltag. So. Wie heißt es hier weiter? Wir sind beschrieben nicht mit Tinte. Und nicht mit Menschenhand. Sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. So sind wir beschrieben, mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und Gott hat weiter geschrieben. Auch wenn du vieles nicht verstanden hast, hat der Herr dann nachher noch weitergeschrieben. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern aus fleischernen Tafeln des Herzens. Gott wird uns nie vergewaltigen, ihr Lieben, wenn er uns führt und so weiter. Er wird für uns sorgen und er kommt auch für alles auf, was in unserem Leben passiert und nicht passiert. Wir sind ja in seiner Begleitung, wir sind seine Jünger, seine Nachfolger. Es ist schön, wenn alles klappt, aber manchmal auch in der Nachfolge Jesu klappt nicht alles immer so, wie wir es gerne hätten. Ich sollte mehr brennen für den Heiland. Ich bin zu faul. Ist es nicht so bei dir auch manchmal? So, aber die Gnade, die ist da, die Liebe Gottes ist da, der Herr ist da und die Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu, das sind nur die Nebenwirkungen der Nachfolge, was ich hier jetzt alles nur aufzähle. Es gibt so viel, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist eine Nebenwirkung, die Freude. Da freust dich schon, Herr, wenn ich morgens aufstehe und zum Fenster rausgucke und die Sonne sehe, weiß ich, du lebst noch. Du bist noch im Regiment. Es ist nicht leicht, immer Gott nachzufolgen. Also, jeder kann Gott nachfolgen, wenn alles glatt geht. Wenn du keine Sorgen hast. Wenn alle deine Wünsche erfüllt werden. Aber mit Gott gehen wir ungeebnete Wege. Und er macht Bahn, wo keine Bahn ist. Wir sollen nur mit Gott Schritt halten, das ist alles. Und dann kommen Stolpersteine. Und ich sage dir eines, selbst die Stolpersteine sind da. Der Herr lehrt dich, über die Steine zu springen. Über die Schwierigkeiten zu springen. Über die Hindernisse zu springen. Weißt du, reiten kann jeder, aber so Hindernis reiten und dann zu springen über so eine Latte und die wird immer noch höher gesetzt. Aber der Herr räumt die Latten und die Steine alles aus dem Weg und er sagt, das kannst noch. Und er qualifiziert dich mehr und mehr. Wenn Gott sagt, komm, dann kannst du es. Dann ist es möglich. Und wenn Gott anfängt, das vollendet er auch. Und das ist auch die große Gewissheit für mich, wenn er etwas anfängt, wenn er das Ja gibt, gibt er auch die Mittel dazu, gibt es die Freude dazu, gibt er die Kraft dazu, den Willen, den Wunsch, die Leidenschaft, die Passion, dass wir das schaffen können. Auch unter schwierigen Umständen können wir ihm nachfolgen. Weißt du, wir brauchen nicht ein easy life. Christen brauchen das nicht. Weißt du, Gott schickt uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und dann musst du dich, verstehst du? Und dann lernst du Zähne zu zeigen. Dann lernst du vorwärts zu gehen. Und so tust du als ob. Da tust du alles so als ob. Keine Angst hast. Obwohl dein Herz bibbert und du kurz vorm Herzinfarkt stehst. Aber der Herr beruhigt deine Seele und sagt, Kind, hab keine Angst. Die Wölfe, die können jaulen und die Löwen können brüllen, aber die können nicht mehr beißen. Ich habe denen die Zähne gezogen. Verstehst du? Ich habe denen die Zähne gezogen. Lass sie brüllen. Die machen nur Krach. Wir dürfen uns vom Krach der Welt uns nicht stören lassen. Den Nachrichten, den Medien, was die uns alles so verbreiten und uns manipulieren möchten. Die wollen uns, weißt du, die wollen uns nur in die falsche Richtung treiben. Dass wir Angst kriegen und dass wir gefügig werden. Jünger Jesu, glaub nicht jeden Mist. So, auch unter schwierigen Umständen dürfen wir ihm nachfolgen. Hebräer 12, Vers 1, finde ich ganz toll. Deshalb nun, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, also was im Hebräer 11 aufgelistet wurde, und lasst uns auch jetzt in jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen mit Ausharren und Laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und hat sich gesetzt zu Rechten auf dem Thron Gottes. Weißt du, lasst uns nicht auf die Sünde achten. Die Sünde ist nur wie eine Schlangpflanze, die sich um unseren Fuß schlingen möchte und uns nach unten ziehen möchte. Das ist die Sünde. Lasst uns weiterlaufen, weiter schwimmen, weiter kämpfen, weiter arbeiten. Und lass dich in nichts verwickeln, in nichts Weltliches, nichts Antigöttliches und Antichristliches und Antigeistliches. Lass dich in nichts verwickeln. Weißt du, die Sünde ist wie eine Schlingpflanze. Die will dich nur runterziehen, die will dich aufhalten, dich stoppen, dich blockieren. Und das ist auch eine Nebenwirkung der Nachfolge Jesu. Der Teufel will sagen, ja, willst du mit diesem Mann, diesem Guru da mitlaufen? Die Sünde will dir die Sicht versperren. Die Sünde will dich, und was Sünde ist, ist immer Gott in Frage stellen. Das ist für mich Sünde. Gott in Frage stellen. Wo ist dein Gott? Warum hilft er dir nicht? Wenn es einen Gott gäbe, müsstest du nicht leiden. Hättest du keine Schwierigkeiten, keine Spannungen, keine Probleme. Und so weiter. Und er will dich aufhalten. Verstehst? Wenn wirklich Gott so stark ist, warum lässt er Kriege zu? Krisen und Katastrophen. Und du kannst sagen, ich weiß, Gott hat alles unter Kontrolle. Auch diese Dinge. Wo ihr glaubt, dass kein Mensch kontrollieren kann. Güte und Barmherzigkeit geht vor dem Herrn her, so wie ein Schneeflug. Geht vor dem Herrn her, wie eine Planierraupe. Und wir sprechen von den Begleiterscheinungen in der Nachfolge Jesu, was das alles ist. Weißt du, du denkst, ich bin ganz allein. Wir Deutschen haben mal vor ein paar Jahren 6 Tornados Flugzeuge nach Afghanistan geschickt. Und da sind nur 6 Flugzeuge geflogen. Aber zu diesen 6 Flugzeugen gingen 500 Mann Begleitpersonal. 500 Mann. Die ganze Infrastruktur. Weißt du, wenn Gott sagt, geh, dann gehst du nicht allein, sondern mit dir gehen 500 Mann. Verstehst du? Zu diesen 6 Flugzeugen 500 Mann. Da ist das Küchenpersonal da. als jetzt die Fußballspieler sich bedankt haben. Weißt du, ich finde, fand das toll. Nicht nur die 23 oder 22 oder 11, wo da gespielt haben. Da kam das ganze Personal, was gedient hat. Und das war eine ganze Schlange. Verstehst du, die mitgearbeitet haben. Die sie massiert haben. Ihnen beigestanden sind. Verstehst du, da sind so viele Leute, die mitgehen. Das Gefolge, die Logistik. Das Bodenpersonal. Du glaubst, ich bin allein. Und was hat Gott zum Elia mal gesagt, als er so gejammert hat, ich bin allein übrig geblieben? Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. Dann sagte Elia, ich habe noch 7000 Männer, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. 7000, das heißt, mehr als genug. Wenn wir von Begleitung sprechen, dann sprechen wir von dem ganzen göttlichen Trott, von diesem ganzen Apparat, was mit Gott mitgeht. Ein Berg voll feuriger Rosse umgeben dich. Verstehst du, wenn du mit Gott gehst, diese Begleiterscheinung, bist nicht allein. Sieht so aus. Mutterseele allein, stehst da und in deiner Wohnung und stehst ohnmächtig und machtlos und schwimmst gegen den Strom. Weißt du schon, der Schatten Gottes geht vor dir her. Und da bammelt schon das Herz der Kananiter und der Pharisiter und Gilgasiter und wessen Herz auch immer ist, diesen ganzen Kananitern. Der ganze Hofstaat Gottes marschiert da. Da gehen himmlische Herrscher an dir vorbei, voraus. Die Vorboten, diese Pioniere Gottes. Du weißt gar nicht, wie viele Pioniere du hast, wie viele Pioniere in deinem Dienst stehen. Die machen die Türen auf, die bauen die Türen, wenn es keine sind. Und es gibt. Dann kommen die Schildträger, wie in einer römischen Armee. Die Schildträger. Dann kommen die Schützen, die Angreifer und die Verteidiger. Und dann kommst du und kassierst. Das ist Nachfolge. Wir leben ein vorbereitetes Leben. Wie, weißt du, Gott sagt, an den Plätzen, wo du hinkommst, war ich schon da. Und Israel hat 42 Lagerplätze gehabt, als es in die Wüste wanderte. Und Gott war schon überall da und die Plätze waren vorbereitet. Deine Lasten werden getragen. Ich finde es toll. Wenn du mit Gott gehst, gehst du eine Segensbahn. Nicht nur Laufbahn, sondern eine Segensbahn. Das ist alles gesegnet, alles geplant. 5. Mose, Kapitel 28, Vers 1 und 2. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst. Du musst nur eines, der Stimme deines Gottes, der hier drin wohnt. In deinem Herzen, dieser Stimme, dieser göttlichen Stimme, dieser Ich Bin, wenn du der Stimme gehorchst, fleißig gehorchst, nicht nur so nebenbei, ab und zu mal, wenn es dich mal erschreckt hast, was Schlimmes passiert ist, nein, alle Zeit, und darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen und alle diese Segnungen, jetzt pass auf, halt dich fest, schnall dich an, werden über dich kommen und werden dich erreichen. Eine andere Übersetzung sagt, die werden dich übernehmen. Verstehst du? Die werden dich übernehmen und davontragen. Die werden dich übernehmen. Die werden dich erreichen. Die werden über dich kommen. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst. Das ist die Voraussetzung. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist es, was hier gemeint ist. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Dein Feind glaubt, oh, Gott hat ihn aufgegeben. Weißt du, sei froh, dass es dir schlecht geht. Gott segne dich. Du verstehst nicht, was ich dir sage. Aber vielleicht verstehst du doch eines Tages. Vielleicht später. Danach wirst du es erfahren. Vielleicht verstehst du es nicht. Dein Feind glaubt, jetzt ist der verloren. Jetzt kann der liebe Gott ihn nicht erreichen. Es ist viel zu weit weg von Gott. Der Feind glaubt, du bist schon viel zu weit von ihm, von der ganzen Geschichte und so weiter. Du bist unwürdig, bist in Ungnade gefallen. Weißt du, wenn es dir schlecht geht, die meisten Leute denken, du bist in Ungnade gefallen. Und der Teufel reibt sich die Hände. Ja gut, guck mal, prima, das haben wir gewollt. Wenn du in Schwachheit bist, in Schwierigkeiten bist, er glaubt, es gibt für dich keine Hoffnung mehr. Und erst als der Feind glaubt, dass er keine Hoffnung hat, lässt er dich in Ruhe. Hör mir zu. Dann zieht er von dir ab. Bist sowieso verloren. Bei dem ist nichts mehr zu holen. Dann kommt der Herr und schnappt dich. Und die Segnungen werden über dich kommen. Und werden dich erreichen. Sie werden über dich kommen, wenn ich das Wort richtig analysiere, wie ein Überfall. Sie werden über dich kommen. Weißt du, den kannst du gar nicht mehr weglaufen, dem Segen Gottes. Wenn der Segen Gottes dich mal ergreift, dann wirst du verfolgt. So wie ein Unglück über einen kommt. Wenn das Unglück über einen kommen kann, dann kann auch der Segen über einen kommen. Wenn es eine gibt, gibt es auch das andere. Also das darfst du festhalten. Aber du musst lernen zu warten, bis die Stunde Gottes ist. Und die Stunde Gottes ist, wenn der Teufel glaubt, jetzt ist bei dir Hopfen und Malz verloren. Das ist der Moment, wo der liebe Gott kommt und eingreift. So, Nachfolge ist weitergehen, egal was passiert, ob nichts passiert oder viel passiert oder gar nichts passiert. Weitergehen. Einfach, ich mache das, was mir mein Inneres, mein Herz, meine Stimme, meine Seele, mein Geist, mein Herr, mein König, mein Jesus sagt. Sich gar nicht über die Verluste groß kümmern, sich um die Niederlage, sich gar nicht Kopfzerbrechen machen, ach, wieder eine Schlappe, wieder eine Niederlage, wieder ein Verlust. Der Teufel muss dir zurückgeben, das darfst du nur wissen, das will ich noch einschieben, noch dazwischen. Der Teufel muss dir zurückgeben, was er gestohlen hat und selbst, was er noch vorhatte, dir zu stehlen. Das ist nicht nur das, was er gestohlen hat, sondern was er vorhatte, dir zu stehlen. Das muss er alles noch zurückgeben mit Zins und Zinseszinsen. Nachfolge ist weitermachen, weil Gott weitermacht. Und gerade Gott macht in der Situation da weiter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da macht Gott weiter. Weiterwirken, weil Gott weiterwirkt. Weiterarbeiten, weil Gott weiterarbeitet. Weiter segnen, weiter Gutes tun, weil Gott es tut. Weiter heilen, weiter lösen, weiter geben, weil wir wissen, wem wir geben und unser Lohn kommt von ihm. Einfach weitermachen. Konzentriere dich auf Gott und nicht auf deine Probleme, Bruder, Schwester. Konzentriere dich auf Gott. Wenn du in einer Krise bist, schau auf Gott und preise ihn. Was weiß ich, was alles drumherum passiert. Bleib Gott auf die Fersen. Auch wenn du ihn gar nicht siehst und der schon so weit weg ist und keinen Überblick mehr hast über ganze Situation, bleib auf den Weg, den du eingeschlagen hast. Ob du dich wohlfühlst oder nicht, einfach Kurs halten. Lebe nicht in deinen Problemen. Dein Problem mag dich vielleicht in ein Loch, in eine Grube mal führen. Du siehst jetzt gar nichts mehr. Wo bin ich denn? In diesem dunklen Tal. Aber das ist alles, sind Begleiterscheinungen der Jünger Jesu. Herr, wo warst du, als ich dich brauchte? Wo warst du, als ich in diesem Loch saß? Wo warst du, als meine Brüder mich in das Loch warfen, Josef zum Beispiel, und die Brüder oben beratschlagen, was kriegen wir für den? Weißt du, der Teufel wirft dich immer nur in trockene Brunnen, wo kein Wasser ist. Hör mir zu, was ich dir sage. Ob jetzt der Jeremia war, ob jetzt der Josef hier war und so weiter. Er wurde aus dem Brunnen gezogen und verkauft nach Ägypten. Begleiterscheinungen der Jüngerschaft. Ob jetzt im Alten Testament oder im Neuen Testament. Die Jünger sind immer, lernen die gleichen Lektionen, machen die gleichen Lektionen durch. Der Teufel kann dich nur in ein Loch werfen, aber er kann im Loch mit dir nichts anfangen. Auf das kommt raus. Verstehst du? In diesem Loch, in diesem trockenen Brunnen kann der Teufel mit dir nichts anfangen. Da bekommt er Probleme mit dir im Loch. Da kommen andere und sagen, die vor mir waren, die haben diesen armen Josef da reingeworfen. Deshalb wird er mit allen Mitteln suchen, dich weiter zu verkaufen. Verstehst du aus der Situation? Ihm wird jedes Mittel recht sein, dich aus dem Loch zu holen, damit er, weißt du, er hat Angst, er wird mit dem Teufel Ärger bekriegen. Und er muss lügen. Wenn du im Loch bleibst, dann musst du nach Hause gehen und die Brüder jetzt, die müssen lügen. Oh, ein wildes Tier hat zerrissen. Aber wir haben verkauft, er ist weg. Und der Fernen liefen. Und das erleben Jünger Jesu tagtäglich. Lass dich von deiner Vision nicht abbringen, von deiner Schau, von deiner Hoffnung, von dem, was Gott in dein Herz gepflanzt hat. Manchmal ist es nötig, dass du mal in ein Loch fällst, ein tiefes Loch sogar, damit Gott dir was Besseres geben kann, denn sonst kommst du von diesen bösen Buben nicht weg. Was wäre passiert? Ich habe darüber nachgedacht mal. Was wäre passiert, wenn Josef nicht in diese Grube geworfen wäre? Wenn die Brüder nicht so böse gewesen wären? Wenn Josef sich normal entwickelt hätte? Dann wäre ein Beduinenscheich da irgendwo in der Wüste Sinai, ein ganz anständiger großer Nomadenscheich, aber mehr wäre aus seinem Leben nicht gewesen. Aber Gott wollte mehr aus ihm machen. Er sollte zu dem mächtigsten Mann Ägyptens werden. Gott will das Optimalste aus unserem Leben machen. Das sind die Begleiterscheinungen. Deshalb erlaubt Gott, dass du in ein tiefes Loch fällst. Und dass du wieder verkauft wirst und dass du wieder weiter verschachert wirst, weil er dich auf den höchsten Punkt deiner Entwicklung bringen möchte. Er möchte das Optimalste machen. Er möchte dich in der Hierarchie aufsteigen lassen. Gott hat noch große Pläne mit deinem Leben. Glaub mir das. Weißt du, Josef soll sogar das Leben seiner Brüder retten. Nicht nur sein Leben, sondern das Leben seiner ganzen Familie, des Volkes Gottes. Es soll etwas Großes werden. Denke daran, der Teufel hat keine unbegrenzte Macht, aber Gott hat unbegrenzte Macht. Und er kann zulassen, dass man dich in die Grube werft, du fällst dort rein, man verkauft dich, man vergisst dich. Aber er kann nicht verhindern, der Teufel, dass Gott dich zum Herrn Ägyptens macht. In deiner Situation, in deiner Umwelt. Typisch für die Nachfolger Jesu ist, sie fallen, aber sie stehen auf, putzen sich ab, schütteln den Staub auf und sie sind wieder auf einer anderen, höheren Ebene. Sieht ganz anders aus wieder, von hier aus. Weißt du, sie steigen auf, sie steigen nicht ab. Wenn sie fallen, Kinder Gottes, wenn sie in der Grube fallen, die gehen nach oben. Je tiefer sie fallen, desto höher steigen sie auf. So ist, wie Gott uns aufsteigen lässt, wie Gott aus uns etwas macht. Wenn du dem Herrn gehorchst und dem Teufel widerstehst, dem Herrn gehorchst, dich dem Herrn unterordnest und dem Teufel widerstehst, den negativen Gefühlen in dir, stopp, sagst bis hierher und nicht weiter, ich mach nicht mit dir, lieber Teufel. Ja, lieb bist du nicht, aber du armer Teufel. So, bis hierher und keinen Raum für Pessimismus gibst und den Lügen Satans widersprichst, wirst du vom Segen verfolgt werden. Pass auf, was dabei rauskommt. Weißt du, der Teufel flieht, wenn er deine Standhaftigkeit sieht. Der flieht, wenn er deine Standhaftigkeit sieht. Hier stehe ich, anders kann ich nicht. Hier stehe ich, anders kann ich nicht. Gott segnet uns erst nach unserer Standhaftigkeit, nicht vor der Standhaftigkeit. Weißt du, dass du nachher sagst, ich kann für den Herrn stehen? Er segnet dich erst nach deiner Standhaftigkeit, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Erst wenn der Teufel dich verlassen hat. Erst dann würde der liebe Gott unsere Türen vorher öffnen, würde sich der Teufel irgendwie noch reinschleichen in unserem Leben. Aber deshalb, erst als er abgezogen ist, Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. Wenn wir vor verschlossenen Türen stehen, und deshalb sei nicht entsetzt, wenn nur verschlossene Türen in deinem Leben sind. Sagst, was ist mit mir los? Glaub, der Teufel glaubt im Ernst, Gott hat dich aufgegeben, Gott hat dich nicht lieb. Weißt du, das klappt nicht und das klappt nicht und da habe ich versucht und da habe ich mich beworben, da komme ich nicht dran. Gott hilft mir nicht mehr. Und du denkst schon, Gott hilft mir nicht. Und dann sagt der Teufel, genau das ist es, Bruder. Genau das ist es. Wir müssen aus der Gnade Gottes, es muss so aussehen, als wenn du aus der Gnade Gottes gefallen bist. Es muss so aussehen. Hör mir zu. Glaubst es nicht, aber ich weiß aus Seelsorge, aus vielen Gesprächen mit vielen, vielen Menschen, wo die Menschen oft hinkommen, wir sind aus der Gnade Gottes gefallen. Aber dann, wo sie diesen Eindruck hatten und damit fertig geworden sind und gesagt, Gott, auch diese Situation nehmen wir aus deiner Hand. Auch damit finden wir uns ab. Wir wissen, du liebst uns und niemand kann uns von deiner Liebe scheiden. Erst als sie das überstanden haben, weißt du, als sie gesagt haben, ach, ich habe die Gunst Gottes verspielt, Gott hat sich zurückgezogen von mir, der spricht nicht mehr zu mir, offenbart sich nicht mehr. Und in dem Moment, wo du das glaubst und überzeugt bist, in dem Moment schnappt dich der Herr und zieht dich rein und schließt die Tür zu. Ein alter Prediger hat einmal gesagt, natürlich sehr alt schon, in der Trübsalzeit, also noch so im 18. Jahrhundert, also 1700 und noch was. In der großen Trübsalzeit wird so schlimm sein, so schrecklich sein. Und Geschwister, es wird so schlimm sein, dass kein Mensch mehr selig wird. Dass selbst der Teufel wird sich fürchten, den Menschen zu nahe zu kommen. Hört zu. Der Tod wird fliehen, steht ja in der Offenbarung einmal in dieser Richtung. Dass selbst für den Teufel gefährlich sein wird, die Erde zu betreten. Oder überhaupt in Erscheinung zu treten. Denn er weiß, der Herr kommt und schmeißt ihn raus. Der Teufel wird Angst haben vor diesem Planeten Erde. Er wird fliehen von selbst und niemand wird ihn jagen. Und die Erde floh und es wurde keine Stätte gefunden. So, dass selbst die Teufel sich verstecken werden in der Trübsalzeit. toll finde ich, was der Mann damals schon gedacht hat. Der hat unsere Zeit noch gar nicht gekannt. Und in dieser Zeit wird der Herr die Seinen erlösen, hat er dann gesagt. In dieser Zeit, wo der Teufel sogar Angst kriegt, den Planeten Erde zu betreten, wird der Herr die Seinen erretten, wo niemand mehr dran denkt, wo niemand dran glaubt, alle für unmöglich halten, wo es aussieht, kein Mensch kann gerettet werden. Und der Herr verkürzt die Zeit um der Auserwählten willen und dann schnappt den letzten Nachzügler. Da, wo du glaubst, du wärst ein Unglücksrabe, da greift Gott ein und da geschieht ein Wunder. Praise Gott, Halleluja. Da, wo du keine Hoffnung mehr hast, wo du denkst, jetzt musst du kapitulieren, das war für mich ein Verlust, plötzlich ist das ein Gewinn für dich, ein Gewinn. Plötzlich erreichst du etwas, was du sonst nie erreicht hättest in deinem ganzen Leben. Dir konnte nichts Besseres passieren als das. Nur jetzt halte durch, Bruder, Schwester, halte durch. Wenn wir uns nicht aufgeben, gib Gott uns nicht auf. Fange die Güte Gottes und die Barmherzigkeit Gottes genießen und sagen, oh Herr, du bist bei mir. Der Herr war mit Josef, das war der Schlüssel. Du bist bei mir, auch hier im Gefängnis. Verstehst, niemand besucht mich, niemand ruft mich an, niemand fragt nach mir, niemand bringt mir Milch oder Butterbrot oder sonst noch was, neue Klamotten. Aber Herr, du kennst mich. Weißt du, du musst lernen, wirklich ganz arm zu werden. Josef ist ganz arm geworden, ganz verlassen, Mutterseelen allein, kein Vater, niemand ist mehr da. Sein schöner bunter Rock, was ist daraus geworden? Der Vater hat sich wahrscheinlich eingerahmt. Nachfolge ist ständig einen Begleiter zu haben. Der Herr war mit Josef. Der Herr ist mit dir. Ob das glaubst du nicht, wenn du Kind Gottes bist, der Herr ist mit dir. Amen. Das ist für mich wie 100%ige Sicherheit. Weißt du, ich bin ständig mit ihm verbunden. Er beobachtet mich, von allen Seiten umgibt er mich. Ständig habe ich einen mächtigen Meister, weisen Meister an meiner Seite. Mein Leben ist mit Jesus erfüllt und ich weiß, mein Erlöser lebt, egal was da passiert. Nachfolge ist, dass mein Gott meine Substanz ist. Das ist Nachfolge. Und das hat Auswirkungen, das hat Konsequenzen für mein Leben. Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. Weißt du, du hast einen Leiter, der vor dir hergeht. Der sagt, komm hier, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und so wirst du gelockt. Und zwar mit Liebe. Weißt du, der Teufel verführt dich, aber der Herr überlässt dir die Entscheidung, ob du gehst und sagst, oh Herr, du gehst mir zu schnell heute. Nachfolger Gottes sind Menschen, die von Gott begeistert sind, für Gott da sind, nicht für sich selbst, für Gott. Und weil du für Gott bist, ist Gott für dich. Kämpft er für dich, weil du alle Zeit alles, du opferst alles Gott und jetzt muss er auch was für dich tun. Sonst Nachfolger Gottes sind Menschen, denen es nicht um Anerkennung in dieser Welt geht, um Profitkarriere oder irgendwelche Titel, ob es Geld, weißt du, plötzlich wird jetzt alles nachgeschmissen. Und trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das sind die Begleiterscheinungen nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Der Segen wird dich übernehmen. Weißt du, du musst nur die Leidenschaft für Gott haben. Und diese Leidenschaft für Gott vertreibt alle Bitterkeit in deinem Leben. Diese Leidenschaft für Gott. Die Liebe zu Gott, das fördert deinen Glauben. Und wir sind manchmal verbittert und sind schockiert und traurig, depressiv, entmutigt. Fang an, Gott zu preisen. Wer Gott begeistert ist, und ich sage dir ein Geheimnis, der wird nichts vermissen. Du wirst nicht immer Schnitzel und Kuchen haben, aber du wirst immer das haben, was du brauchst, jeden Tag. Du wirst das haben, was du, und dir wird nichts entgehen. Du wirst alles verschmerzen können, wenn du mit Gott bist. Deshalb, Geschwister, Begleiterscheinung der Nachfolge. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Verstehst du, das heißt? Also, ich mache keine Kompromisse. Das ist das Geheimnis der Nachfolge. Da verschmerzt du alle Verluste, verschmerzt die Verletzungen, den Widerstand, den Widerspruch, was die Leute sagen. Weißt du, selbst wenn noch so hart der Wind dir ins Gesicht bläst, du weißt, Jesus hält mich. Jesus wird mich festhalten. Ich werde durchhalten mit seiner Kraft. Ich allein kann es nicht, aber ich klebe an ihm. Ich bin mit ihm verwachsen. Wer Jesus radikal nachfolgt, der kann alles verschmerzen. Weißt du, was das heißt, verschmerzen? Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Du kannst verschmerzen. Das Wort musst du zergehen lassen, verschmerzen, was das ist. Nicht nur Schmerzen haben, sondern verschmerzen, ausschmerzen, bis ausbrennen, verschmerzen. Das, du kannst gelassen hinnehmen, du kannst ausstehen, die Sache. Weißt du, wir Christen stehen vieles aus oder sitzen aus manchmal. Besser ist ausstehen. Du kannst unterdrücken, sagen, nein, das, dem werde ich nicht zustimmen, das werde ich nicht akzeptieren, da werde ich mein Ja nicht geben. Da lasse ich mir das nicht gefallen. Da gehe ich lieber ins Gefängnis, so wie Josef, er ging lieber ins Gefängnis. Ich lasse mir nicht gefallen. Weißt du, dem traue ich nicht nach. Ich halte es aus. Es ist vorbei. So wie der Nachbar. Bald sind wir bei Gott im Himmel. Und da wird alles vorbei sein. Und da werden wir alle eins sein wieder. Da wird wieder Ordnung herrschen. Weißt du, du stehst mit Gott jetzt schon auf der Seite des Siegers. Und die Begeisterung für Jesus, für unseren Glauben, für unseren Gott, das ist das, was uns stark macht. Das ist die sind die Begleiterscheinungen des Glaubens. Die Apostel waren so voll von Jesus. Sie taten so wie Jesus. Sie redeten so wie Jesus. Und sie hielten so aus wie Jesus. Sie haben gesehen, sie haben stets Jesus vor sich gehabt, was er am Kreuz erduldete. Der hat die Zähne zusammengebissen und hat gesagt, nein, ich werde nicht kapitulieren und ich werde meine Knie nicht beugen vor diesen Supergeistlichen da. Und lieber gehe ich ans Kreuz. Sie haben Jesus als Vorbild genommen und sie brannten für Jesus. Und nur das Feuer des Geistes Gottes hat sie aus diesem Stimmungstief rausgeholt. Nur das Feuer Gottes hat sie aus dieser Depression rausgeholt. Die Offenbarung Gottes fördert unseren Glauben, nicht das Wissen. Die Offenbarung Gottes macht uns stark, macht uns gewiss, macht uns überzeugt. Brennende Christen, das ist die Auswirkung der Nachfolge Jesu. Brennende Christen sind starke Christen. Wir halten durch. Weißt du, wenn du als Fackel brennst, muss die Feuerwehr kommen und das Feuer auslöschen. Wer das Feuer in sich hat, wer brennt, da müssen die anderen gucken, dass sie nicht angesteckt werden. Du bist ansteckend. Wir Christen sind Brandstifter. In aller Liebe. Stärke ist eine Begleiterscheinung der Nachfolge Jesu. Stärke. Das Feuer Gottes. Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis. Beim Verhör der Apostel, man sah ihren Freimut, ihre Freudigkeit. Und als sie dann noch gebetet haben, Gott, gib uns den Heiligen Geist, da bebt sogar die Stätte. Nachfolge ist die Fortsetzung der Werke Gottes. Nachfolge ist die Fortsetzung des Willens Gottes. Nachfolge ist die Fortsetzung des Lebens Jesu. Das ist Nachfolge. Weiter so leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist das Geheimnis. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist alle Tage. Ich danke dir, dass der Heilige Geist bei uns bleibt ewiglich und dass Jesus unser großer hoher Priester ist, unser großes Vorbild. Und wir schauen auf Jesus und nicht auf Menschen, nicht auf Umstände. Wir schauen nur auf Jesus. Und Heiland, ich bitte dich, gib deinem Volk eine große Passion, eine große Leidenschaft für dich, lebendiger Gott. Oh, dass wir wie Peter sagen können, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin sicher in Jesu Armen, in seiner Hand, an seiner Seite. Danke, Jesus. Können wir Amen sagen? Danke. Amen.